das war wirklich 2017 oder so. Ganz unschuldig habe ich da einer Freundin so gesagt, so hey, kannst ja mal bei der Nele Ganser reinschauen, so Kriegsführung der NATO. Vielleicht ist das gar nicht so mit Demokratieverteidigung, vielleicht sind da so irgendwie Interessen, so Geopolitik habe ich mal aufgeschnappt, so dies, das.
Ah, guck jetzt mal, vielleicht, ja, genau.
Vielleicht so wegen, irgendwas mit Geld, keine Ahnung.
Ja, wir wissen ja alle, dass 9/11, also dass definitiv zwei Flugzeuge in der Lage sind, diese Dinger zum Einsturzen
zu bringen. Vor allem einfach drei.
Also es reicht natürlich, die Strahlträger zu schmelzen, aber es reicht auf keinen Fall, um diese Reisepässe da zu verbrennen, die da gefunden wurden. Ja. Aber das ist ja Klassiker. Deswegen steht ja auch in den nächsten Städteentwicklungsplänen, dass wir alle Wolkenkratzer in der Zukunft aus Reisepässen bauen sollen, weil die wirklich äußerst stabil sind, offensichtlich. Also, herzlich willkommen bei Salonfähig,
der Podcast,
der noch keinen Satz hat, mit dem er einsteigt.
Der ist gut. Ja. Den können wir vielleicht sogar für immer so belassen.
Der, so wie wir den Podcast einfach jetzt anfangen.
So ist es. Es ist die Folge 2, ja. Zumindest in der Realität, dass wir die erste Folge tatsächlich so als erste Folge, wie bei Serien ist es doch so, da nennt man das einfach nicht Lokomotive, sondern den Pilot.
Ja, ach so.
Da kommt erst Folge 0 in Anführungsstrichen, genau. Pilot, und dann kommt erst Folge 1. Wir können sozusagen den Handschlag drauf geben, das ist jetzt Folge 1. Willkommen, Nikolai.
Okay, gucken wir mal, was draus wird. Hallo, hallo Leo.
Um uns da vielleicht mal kurz reinzuversetzen. Nikolai, du machst gerade eine krasse Zeit durch.
Ja, ich habe... wir waren jetzt die letzten drei Tage gemeinsam auf einem Kirchenevent und das ging jetzt 3 Tage lang und da hatte ich jetzt 2 spontane, ungeplante Austreibungen, also Exorzismen. Und das
spätestens jetzt, die erste haben schon wieder weggedrückt, so weiß es.
Ja, aber für die zwei, die noch zuhören, also ich hatte 2 ungeplante Exorzismen und ja, ich bin immer noch ein bisschen durch, muss ich sagen. Es war ein bisschen anstrengend. Natürlich auch sehr gut auf der einen Seite, weil ich merke, es ist wirklich was aus mir rausgegangen, was ich wahrscheinlich eingeladen habe durch die etlichen Ayahuasca-Zeremonien in Peru und durch die ganzen anderen Praktiken, die ich so in meinem Leben gemacht habe, um irgendwie voranzukommen. Und ja, das wirkt aber gerade noch ein bisschen nach. Deswegen bin ich noch so leicht semi-betrübt. Mhm. Aber auch noch wegen einer anderen persönlichen Geschichte. Also es sind eigentlich sehr schwierige Art und Weise, in diesem Podcast gerade einzusteigen. Aber ich merke, wir kriegen das schon hin.
Diesmal hast du keine Flecken auf der Hose, wie sonst, wenn irgendwie so ein Avocado drauf ist.
Ich hatte das letzte Mal auch keine Flecken auf der Hose. Dafür ein Loch, du hattest das letzte Mal Flecken.
Okay, top. Ja. Für alle, die jetzt gerade gar nicht greifen können, was hier geht, also die geistliche Welt, dieses Übernatürliche. Ich glaube, alle, die schon mal Drogen genommen haben, die hatten damit in irgendeiner Form schon mal Kontakt. Auch Menschen, die sich geöffnet haben über verschiedene Praktiken, wo man zu Gott, zu Energien kommen möchte, hatten schon mal Erfahrung mit diesem Übernatürlichen. Und ich gehe davon aus, ich weiß, dass es das wirklich gibt. Es ist so verrückt, man kennt es nur so aus Horrorgeschichten oder aus Filmen oder aus irgendwie Oma, die erzählen, ja, hier spukt es oder so, und das ist alles Quatsch. Wir leben jetzt in der atheistischen Welt und wir haben sozusagen dieses Prinzip aufgegeben, ausgeschlossen, alles ist rational erklärbar. Ja, vielleicht stimmt das aber gar nicht und es gibt diese Welt. Ich meine, 70 Mal Ayahuasca genommen? Ich denke mal...
Ja, 70, 80 Mal.
Da hast du Dinge erlebt.
Ja, ich habe auch literally Geister gesehen. Also ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Und zwar nicht, als ich noch mitten jetzt auf den krassen Trips war, sondern auch wirklich Stunden später, als ich dann eigentlich, als ich wirklich keine Vision mehr oder Halluzination mehr hatte, plötzlich sehe ich halt ganz klar wirklich so große Lichtbälle, die auf einmal in den Schlafsaal reingeflogen sind, eine Runde gedreht haben, wieder rausgeflogen sind. Ne? Und dann habe ich dem Schaman das am nächsten Tag erzählt, der so, ach ja, krass, du hattest...
Grüß mal den Homie von mir, den Dämon XY.
Der hat gesagt, du hattest Besuch von dem Wassergeistern. Ich so, okay, alles klar, gut.
Ja, und um den Bogen zu schließen, ich bin jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr, ich weiß gar nicht, hier stehen AfD-Mitglied. So viele...
von den Wassergeistern, ich bin seit einem halben Jahr AfD-Mitglied.
Und jetzt geht's wieder los mit Björn Höckerschoss. Spaß. Leute, ich bin gerade verwirrt, weil wir sehen uns da jetzt gerade selber und ich bin irgendwie verleitet, da hinzugucken. Kann ich das wegmachen?
Das nervt mich. Guck oben in die Kamera rein.
Nee, wir quatschen ja zusammen. Gut. Von daher, trotzdem, um dem Zuschauer das gerade nochmal greifbarer zu machen und den Bogen damit zu schließen, seit einem halben, dreiviertel Jahr gehe ich jetzt mit Jesus mein Leben. So vor 2, 3 Jahren hättest du mir diese Stelle jetzt im Podcast sagen können. Ich habe mir so gedacht, Digga, hä, was laberst du so? Mach mal lieber dein Fitnessstudio, werd mal der krasseste YouTuber der Welt, aber nein. Ja, ich habe Gott gesucht, Gott gefunden und ich glaube, dass diese dämonische Welt besiegt ist, dass Jesus Christus unser Erretter ist. Und damit sind wir auch mitten im Podcast, der so ein bisschen den Anspruch hat, irgendwie alles, was uns so beschäftigt, zu verbinden. Das ist natürlich Politisches, das ist Spirituelles, das ist auch einfach, wir sind lustige Typen, wir wollen einfach ein bisschen quatschen. Hast du da eine kleine Geschichte, einen kleinen Sinn, beziehungsweise, ja, fang du mal einfach an zu labern,
Digga. Also die letzte Minute muss auf jeden Fall rausgeschnitten werden.
Auf keinen Fall.
Ich weiß nicht, was das gerade war.
Hä, ich hab von Jesus Christus...
Nee, Jesus Christus, der Einstieg war perfekt, aber ab dann war es irgendwie, ging's offline.
Genau, ja.
Was war deine Frage an mich gerade? Hattest du eine Frage? Oder wolltest du, dass ich eine Überleitung mache?
Ja, genau, mach mal eine Überleitung zu irgendwas. Ja. Hast du irgendwas im Kopf? Hast du irgendwas, was dir durch den Kopf geht, irgendwas Lustiges erlebt?
Ja, also lustige Dinge erlebt bestimmt. Ich glaube, was Jesus Christus angeht, mich hat das Thema lange auch irgendwie abgeturnt, weil ich glaube, ich, so wie die meisten Leute heutzutage, wenn sie Jesus Christus hören, dann denken sie halt, dann geht automatisch so ein Dominoeffekt los, der irgendwann an so einer Assoziationskette landet, der irgendwie, wo der Grundstein der Kindheit gelegt wurde, wo du einfach nur in der Schule im Religionsunterricht erzählt wurdest, dass du schlecht bist und in die Hölle kommst und du das nicht in die Hölle kommst, wenn du das und das tust, so nach dem Motto. Also ich glaube, einem wurden halt über das Christentum halt Dinge erzählt, die vielleicht so nicht ganz stimmen oder nur so Halbwahrheiten. Und eine Halbwahrheit ist halt keine Wahrheit, sondern einfach, es gibt keine halbe Wahrheit. So die Wahrheit,
halbschwanger so,
genau,
funktioniert
so,
nicht ganz.
Genau, was ist das? Und deswegen glaube ich halt, dass viele Leute abgeturnt sind, wenn sie Jesus Christus hören, weil sie sich denken, okay, da ist jetzt irgend so ein Freak, der hat sich irgendwie voll labern lassen, der glaubt jetzt an dieses irrsinnige Gespenst so und ist ein total irrationaler Mensch so und ich glaube, viele Leute haben halt so diesen Blick da drauf und deswegen rennen viele Leute, weil alle sind auf der Suche nach irgendwelchen Wurzeln, alle sind auf der Suche nach mystischen, metaphysischen Erfahrungen.
Oder auch nach einem Sinn einfach, egal in welchem Bereich, im Übernatürlichen oder im Natürlichen so.
Genau, genau.
Nach einem Sinn.
Aber ich glaube, viele auch suchen nach Erfahrungen oder nach zum Beispiel dem Loswerden von Leid. Also ich glaube, extrem viele Leute machen sich auf die Suche in irgendeiner Form, weil es ihnen nicht gut geht. So die wenigsten Leute machen sich wirklich auf die Suche. Du bist jetzt vielleicht dann mehr eine Ausnahme.
Nee, auch nicht unbedingt. Weil sobald du keinen Sinn im Leben hast, keinen wirklich, woran du wirklich glaubst, wofür du sterben würdest, so einen Glauben, für den du sterben würdest, dann bist du immer auf der Suche, immer wie so ein Schiff ohne Kapitän. Klar, bei dem einen ist es wirklich so, dass du schon aus deiner Kindheit so viele Leidenserfahrungen gemacht hast, was bei mir jetzt zum Beispiel dankbarerweise nicht der Fall war. Aber trotzdem sitzen wir, glaube ich, alle im selben Boot, was das angeht, den Sinn zu finden.
Hm. Ja? Ja, und ich glaube halt, das Christentum oder die Kirche hat halt sehr viel gemacht oder der Teufel hat sehr viel gemacht, dass die Kirche sich so unbeliebt und unsexy gemacht hat, dass sie eigentlich super viele Leute in andere Richtungen getrieben hat. Ja. Und deswegen habe ich auch in allen anderen Sachen gesucht, außer in den Weltreligionen, um es mal so zu sagen, weil mir das alles unsympathisch war. Und ich darin einfach ich wollte erfahren, weißt du, ich dachte immer so, Christentum kannst du nicht erfahren, das musst du glauben, aber du machst keine praktische Erfahrung damit.
Ja, das sind war nur immer so meine Doktrin, so, du musst das so auswendig lernen und
richtig,
dann nachsagen.
Genau.
So genau,
du hast so hier die Hausaufgabe, die 5a und die 5b, die musst du jetzt auswendig lernen und dann bist du ein braver Schüler, so nach dem Motto. Und das war mir halt nie genug, weil ich wusste, allein schon durch die psychedelischen Erfahrungen, dass du Gott, auch wenn es in dem Moment natürlich eine künstlich herbeigeführte Erfahrung war, du kannst ihn trotzdem erfahren. Und du kannst damit Erfahrungen machen und deswegen war das Christentum für mich immer unsympathisch und jetzt bin ich immer erstaunter, seitdem ich in dieser Gemeinde mit dir bin und seitdem ich jetzt diese Austreibungen, diese ganzen Erfahrungen dort gemacht habe und seitdem ich regelmäßig Bibel lese, wie das nicht nur etwas ist, was nur intellektuell stattfindet, das ist nicht nur dieses, ah ja, dann wird das so sein und dann glaube ich das und dann irgendwann habe ich dann vielleicht im Paradies einen Vorteil, sondern es ist so.
Es ist ein lebendiger erfahrener Glaube. So.
Du wirst plötzlich geführt. Du machst neue Erfahrungen. Ich merke halt einfach, wie ich neue Entscheidungen treffen kann, wie mein Leben sich ändert, wie ich mehr Disziplin, mehr Macht über die niederen Impulse habe, die mich früher geritten haben, wie sich mein ganzer Ausdruck verändert, wie sich meine Denkweise verändert. Andere würden sagen, ja, das ist ein normaler Teil des Erwachsenwerdens, aber ich merke, das ist bei mir so heftig beschleunigt in einem anderen Ausmaß. Ich gebe mal ein Beispiel. Das fing bei mir vor einem Jahr ungefähr an, bis vor einem Jahr. Und zu der Zeitpunkt war ich schon 3 Jahre in meiner anderen religiösen Sekte da. Und bis vor einem Jahr war es halt so, ich habe zum Beispiel voll gern Ballerfilme geguckt. Richtig gerne. Jeden Ballerfilm. Ich habe Kriegsfilme geguckt, der Soldat James Ryan, Im Westen nichts Neues. Ich habe jeden Kriegsfilm geguckt, weil ich habe Kriegsfilme geliebt. Ich war einfach so, Kriegsfilme, voll geil. Ich habe auch früher mal Ballerspiele gespielt und so. Also ich war immer so so vom Herzen her weiß ich, Gewalt ist scheiße, vor allem wenn sie halt aus, ja, sinnlose Gewalt. Mhm. Aber ich habe es halt trotzdem gerne konsumiert, einfach so medial. Ja. Und mittlerweile kann ich das nicht mehr und das ist halt so krass, weil dieser Prozess war, ist mir auf einmal aufgefallen, so, ich saß so irgendwie mal abends bei einem Kumpel und ich dachte so, ja, lass mal einen Film gucken und dann fangen wir an, es zu gucken. Ich so, sagst du gleich so, was gucke ich mir da für eine Scheiße an, Alter? Mhm. Was ist denn das für ein Rotz? Seitdem ist mir aufgefallen, ich kann sowas nicht mehr gucken. Ich will nur noch Dokus gucken oder Comedy-Specials oder so. Ja. Oder halt irgendwelche Tutorials.
Ketzer der Neuzeit.
Genau, und ausschließlich Ketzer der Neuzeit natürlich und trage auch immer nur die Klamotten und so. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich weiß nicht, ich bin jetzt aus dem Konzept gerade rausgekommen.
Das war meine Schuld, sorry.
Nein, nicht schlimm.
Guck mal, du hast Filme einfach, diese ganze brutale Gewalt,
Blutvergießen, genau. Ich habe gemerkt, ich ändere mich als Mensch, aber nicht, weil ich es mir vornehme.
Ja.
Weißt du, ich habe nicht mehr die Agenda gehabt, so, ich will jetzt keine Actionfilme mehr gucken, weil ich weiß, dass mir das nicht gut tut und dass es tut meiner Seele nicht gut oder das ist Zeitverschwendung, sondern ich saß da und ich wollte es einfach authentisch nicht mehr sehen. Ja. Es ist wie so ein Raucher, der auf einmal keinen Bock, warum soll ich die Scheiße machen? So war das ungefähr.
Ja, die Bibel beschreibt es mit dem Wort Umkehr, Bekehrung beziehungsweise Buße tun, Sinneswandel. Also sprich, dein Wesen wandelt sich. Du hast auf einmal eine neue Sicht auf die Dinge. Du merkst auf einmal, erkennst auf einmal, das ist gar nicht gut und jetzt muss ich damit gar nicht mehr so doll kämpfen. Ich darf das jetzt nicht mehr machen, sondern auf einmal willst du das auch gar nicht mehr so. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer, einfach was Wunderschönes, was man im Leben erleben darf. Mhm. Ja, weil sonst kann man ja auch in diese Falle tappen, so dieses Selbst-Improvement, Self-Improvement, Selbstverwirklichung. So, du musst immer im Kampf stetig mit dir selbst sein. Aber ich glaube, Gott wirkt wirklich an uns, arbeitet an uns, schleift uns und ja, er schenkt das Wollen und das Gelingen, das ist das Schöne.
Mir fällt dazu irgendwie gerade eine Geschichte ein, ich weiß nicht, warum die mir in den Kopf kommt, einfach um mal auszumalen, wie gottlos ich gelebt habe. In Berlin fällt mir so eine Sache ein. Ich habe mal in so einem CrossFit-Studio habe ich mal geputzt.
Echt?
Ja, ja.
Hä, wie, wo, wann?
In Berlin an der Warschauer Straße da in der Ecke.
Wie alt warst du?
Das war vor 4 Jahren, 5
echt
Jahren.
Echt krass. Also so, ja, ja, okay. Da, wo du gerade so die Idee hattest mit Comedy.
2018, so ja, da habe ich schon Comedy gemacht, aber ich musste so Geld verdienen. Dann habe ich bei diesem CrossFit-Studio da geputzt.
Ja, ja, ja.
Und dann ist da so ein Mädel reingekommen. Und weißt du, ich so mit meinem Putzlumpen in der Hand und so, ich fand die voll heiß und wollte die ansprechen, ne? Und ich halt wirklich literally mit dem Putzlumpen so richtig so der, so die, so, also. Ich sah halt nicht aus wie ein Gewinner so in dem Moment, ne? Aber ich dachte mir einfach so, egal, ich probiere es und ich gehe so zu ihr und quatsch sie so an so und sie auch so voll nett geguckt, aber ich habe gemerkt, so sie versteht mich nicht wirklich. Und dann hat sie so ein bisschen Englisch und so ein bisschen Spanisch. Ich so, weil mein Spanisch ist auch ganz okay, haben wir uns so Nummern ausgetauscht. Und dann irgendwann schreibe ich sie so an und frage sie so, willst du mich besuchen kommen? Und die so, ja, aber ich habe noch, also irgendwie so halb Deutsch hat sie dann gesagt, sie hat noch eine Bekannte oder eine Freundin dabei. Und ich so, okay, ja, ist kein Problem, dachte ich mir, ja, was auch immer, ne? Mal sehen, was so passiert. Dann kamen die beide rein, dann hat sich rausgestellt, dass ihre Freundin war ihre Sozialarbeiterin. Also sie hat, die ich so heiß fand, hat ihre Sozialarbeiterin mitgenommen.
Ja, klassischer Dienstagnachmittag eigentlich so.
Ganz normales Dating in Berlin so.
Ja.
Und wirklich true story. Und dann sind wir so in mein Zimmer gegangen, weißt du, und ich habe so die Gitarre ausgepackt, habe so ein bisschen Gitarre gespielt und so die Mädels so ein bisschen so.
Ja, wie nennt man das unter Vögeln so, also unter Tieren, diese Balztanz und so Geschichte.
Genau,
so.
Genau.
Auf einmal fängt er an zu
zwitschern. Ja, und so, genau. Bin so rumgehüpft. So,
ja, auf einmal hast du so einen Irokesen, so eine DJI-Kappe am besten.
Mit DJI-Kappe wachsen lassen so. hab so Merchandise von Haftbefehl angezogen und
nur noch Digger gesagt, so irgendwie auch.
So alles, was Frauen lieben, so Merchandise von Haftbefehl, Irokese. jedenfalls, ich spiele so Gitarre und bringe sie so zum Lachen, ne? Und irgendwann habe ich sie so gefragt, ob sie Lust auf einen Dreier haben halt, ne? Und
straightforward.
Und sie gucken sich so gegen beide so an und dann fangen sie so an, so zu quatschen halt, ne? Und dann hat die ich eigentlich wollte, hat so gesagt so, ja, nee, aber die Sozialarbeiterin wollte halt. Und dann ist die es ist dann letzten Endes so gewesen, dass die rausgegangen ist, die ich eigentlich haben wollte. Und dann hat die im Nebenzimmer gewartet und ich habe ihre Sozialarbeiterin gefolgt.
Ja.
Ja, und jetzt seitdem, und jetzt bin ich bei Jesus Christus.
Ja, Amen. Um da nochmal den Bogen zu schlagen. Ja, nee, ich meine aber, Alter, so, ich glaube, jeder Mann, auch jede Frau, die so einfach in der Welt gelebt hat, nicht jeder weiß, hatte schon mal den Moment, dass man die Sozialarbeiterin mitgenommen hat. Nein, aber du weißt,
worauf ich hinaus. Wir waren in dieser Welt unterwegs.
Ja, genau. Nee, aber es gibt ja auch wirklich Geschichten, wo man behütet ist vor allem, also vor Drogenkonsum, vor Gewalt im Elternhaushalt, vor sexueller Unreinheit, das ist es halt am Ende. Aber trotzdem haben wir Menschen am Ende alle irgendwas auf dem Buckel. Irgendwas ist immer so. Wir leben in keiner perfekten Welt, auch nicht als Kinder, wenn wir geboren werden. Unsere Eltern sind auch nicht einfach rein perfekt. Wir haben alle irgendwas mitgenommen. Aber gerade wenn man so in Berlin lebt, 2024, kommt es einem schon manchmal so vor, als wäre es wie so ein Magnet oder wie so ein logischer, so eine logische Abfolge von Dingen. So, du lebst in Berlin, so, du bist jung, da sind 1000 Angebote, es gibt keine Regeln, so. Mhm. So, hä, ist doch logisch, dass ich jetzt all diese Dinge machen werde und wer soll mir da irgendwie reinreden? Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, man kann da nicht reinreden in dem Sinne, dass man jetzt jemanden einfach so überzeugt. Das muss dann echt von innen kommen, von innen so eine Erkenntnis, glaube ich.
Ich habe immer Leuten zugehört, die auf mich stark wirkten. Und ich glaube, das ist etwas, was, man muss es einfach vorleben. Mhm. Wenn du jemanden siehst, weißt du, du kannst mir jeden tollen Weisen Ratschlag geben.
Auf
wenn du
hinweisen.
Ja, wenn du aussiehst wie so ein absoluter Dulli und einfach energetisch keinen Respekt einfordern kannst, dann höre ich dir nicht zu, egal wie geil dein Ratschlag ist. Mhm. Aber es gibt Leute, die haben eine Ausstrahlung, selbst wenn die nicht reden, du weißt schon, wow, irgendwas ist an dem, irgendwie ist der krass oder die halt, ne? Mhm. Es gibt ja so Leute, so, die kommen in den Raum und jeder, und so, es ist wie, als würde so die Musik ausgehen und alle gucken kurz, ne? Ja. Und das,
vor allem, wenn da so eine AK-47 in der Hand ist.
Genau, klassischer AK-47-Moment. Und aber echt, manche Leute haben einfach so eine energetische AK-47 dabei, weißt du? Ja. Einfach Charisma. Gute, ja.
Definition.
Die haben einfach eine charismatische AK einstecken.
Ja, ja,
und das ist halt wirklich so, so einem höre ich zu. Und das ist halt, ich finde es halt so interessant. Mir ist es dann selber an mir aufgefallen, irgendwann so über die Jahre hinweg. Ich habe gerne immer Ratschläge gegeben, ne? Und irgendwann, als die Leute gemerkt haben, so, okay, hey, ich habe gerade so ein bisschen Erfolg mit Comedy, ich bin jetzt kein Star, aber es läuft ganz gut. Und dann haben die plötzlich gemerkt, so, hey, ich habe hier eine Veränderung in meinem Leben und da eine positive Veränderung. Dann irgendwann sind immer wieder auch so Leute von damals auf mich gekommen, haben mich so gefragt, so, ja, was machst du so und wie machst du dies und das und Ananas? Und dann merke ich, dann fragen die Leute plötzlich selber, weil sie wissen möchten, ah, okay, ich will jetzt nicht sagen, wie werde ich so wie der, weil ich bin jetzt immer noch nicht kein krasses Vorbild, so in einiger Hinsicht. Aber so Leute merken einfach, wenn du mal da warst und plötzlich da zum Beispiel, oder die merken einfach, wenn du irgendwas hast, was sie auch gerne hätten, und dann kommen sie von selber und dann kannst du es vorleben und dann kannst du denen auch authentisch irgendwas vermitteln, ja, weil wenn wir jetzt beide irgendwie beim Volksverpetzer arbeiten würden und irgendwie jetzt hier sitzen würden mit blauen Haaren und irgendwie fetten Achselhaaren-Dreadlocks so und jetzt sagen würden so, hey, keine Ahnung, Atheismus ist voll cool, dann würden selbst Leute, die sich für Atheismus interessieren, so vielleicht denken so, ja, Bro, aber so Achselrasters, ich weiß nicht, ob das jetzt so die, ob das krass
ja, ja. Ja, wir Menschen ticken ja auch wirklich so, dass wir halt auch irgendwo ein Urteil darüber fällen, wie vertrauenswürdig ist jetzt ein Mensch und wie viel Wert kann ich seinen Tipp jetzt sozusagen schätzen? War das ein Satz? Wie viel Wert
kann genau. Kannst du seinen Tipp einräumen, so,
ja.
Voll.
Und da merke ich das auch bei dir, wenn du über deine Erfahrungen sprichst mit diesen ganzen Dingen, die du probiert hast in der esoterischen Welt oder in der Drogenwelt oder auch in der Partyszene. So, du kannst das einfach aus deiner eigenen Erfahrung heraus erzählen und das ist was vollkommen anderes. Hm. Ich könnte dir halt jetzt auch so kleine Beispiele geben, zum Beispiel auch aus einem Film. Da habe ich mit einem Kumpel irgendeinen Film, da ging es um Casinos und irgendwie Geldbetrug, genau. Wie ist dieses Spiel Blackjack, ne? Die haben da so ein System erfunden, wie man bei Blackjack immer weiß, welche Karte.
War das Ocean's 11?
Nee, das war irgendwas anderes nochmal.
Ah, ich kenne den Film, wo die Kartenzählen gemacht
ja,
haben.
Ja, genau, Kartenzählen, so heißt das Prinzip. Ja, ja.
Wo die, wo dieser Mathematikprofessor oder sowas.
Ja, dann seine Uni-Studenten. Nimmt.
Ja, ja, richtig, den habe ich auch geguckt. Ja. Das war doch der Typ, der Pedo-Typ, der dann irgendwie, wo dann rauskam, dass da irgendwelche Männer oder Jungs, die an den Sets waren, der auch.
Sowas passiert in Hollywood? Das kann doch nicht sein.
Ja,
Willst du mir das gerade
irgendwelche... Weiß nicht, ob es eine Conspiracy ist oder ob das wirklich stimmt. Man müsste es nochmal fact-checken. Ich will ihn jetzt auch nicht verunglimpfen, so zu Unrecht, aber auf jeden Fall, ja.
Ja, fair. Sind ja gerade erst diese Epstein-Listen rausgekommen mit vielen brisanten Namen.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist eh der letzte Scam, meiner Meinung nach.
Ja, was da jetzt veröffentlicht wird, also inwiefern das berechnet strategisch, dies, das
Digga,
ist.
Die geben den Leuten natürlich nur die Namen, die eh nichts zu melden haben oder wo es denen egal ist, wenn ein paar Köpfe rollen. Die geben ihnen so ein paar Namen von ein paar Toten, so Michael Jackson, Stephen Hawking, okay, alles klar. Alle so, Michael Jackson. Keiner... Aber, redet darüber, wie es sein kann. Keiner redet darüber, wer war der Typ, der die Macht hatte, Epstein in seiner Zelle erhängen zu lassen. Weil du musst mal überlegen, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Und ich meine, wenn man mal schaut, wie das passiert ist, dass er sich da erhängt hat, so die Wachen waren genau kurz zufällig an dem Zeitpunkt auf einmal nicht mehr auf Wache. Also es waren so viele Zufälle. Die Kamera hat plötzlich genau in dem Moment nicht mehr funktioniert. Also es waren so ganz viele Zufälle und dann plötzlich war er tot. Ja? Und du musst dir fragen, wer in dieser Welt hat die Macht in einem Hochsicherheitsgefängnis bei so einem High-Profile-Klienten wie einem fucking Epstein. Der ist ja nicht irgendwie so ein, der ist ja nicht irgendwie hier so ein Herbert aus dem fünften Stock hier gegenüber, sondern das ist halt Epstein so. Wer hat die Macht in einem Hochsicherheitsgefängnis so viel das Sagen zu haben, dass er sagt, okay, zieht den Typ aus dem Verkehr, bringt ihn um. Und dass es auch wirklich geschieht, ohne dass es rauskommt, dass es keine Zeugenaussagen gibt, dass nichts passiert, dass es irgendwie an die Öffentlichkeit kommt. Also, dass es kein so geheimer Coup ist, sondern es muss von ganz oben kommen, weißt du? Das war nicht irgendwie so ein Zelleninsasse, der da irgendwie sein Ding durchgeboxt hat, sondern das war offensichtlich organisiert von Leuten, die wirklich darüber bestimmen können, was in diesem Gefängnis auch passiert, ne? Wann die Wachen da sind, wann nicht, wann die Kameras ausgehen. Und darüber redet keiner. Und natürlich, jetzt haben die da diese Liste und ich wette, die wichtigsten Namen sind nicht mehr drauf oder sind irgendwie geschwärzt wahrscheinlich oder irgendwas. Also klar, da werden jetzt ein paar Köpfe rollen, zu Recht auch bestimmt, da waren jetzt bestimmt... will jetzt auch keine Kinder Inderficker vor allen Dingen, habe ich gerade fast gesagt, keine Inderficker verteidigen hier. Ja?
Das geht gar nicht.
Klassischer Inderficker-Moment. Ja. Aber ich will einfach nur sagen, ich glaube, die Leute, die wirklich relevant sind, was das Thema Epstein angeht, deren Köpfe werden so schnell nicht rollen. Die werden dann, für die ist dann das letzte Gericht zuständig.
Ja. Da ist was dran. Ich denke, das sind halt echt Mächte hinter den Menschen, die man uns so auch vorhält. Also ich glaube auch nicht, dass diese Menschen, die namentlich bekannt sind, einen George Soros über Bill Gates, über die Clintons, klar, die haben auf jeden Fall ihren Machteinfluss, aber da wird es auch noch Menschen geben, deren Namen wir gar nicht erst kennen, die eine große, große Macht haben. Und das ist wahrscheinlich alles auch gar nicht so kompliziert, wie wir vielleicht manchmal denken. So Serien wie Blacklist, glaube ich, hieß die Serie, die zeigen da, glaube ich, schon ein Bild von einem realistischen Szenario, wie Geheimdienste innerhalb von kleinen Machtkreisen so ihre Spielchen spielen, weißt du? Und dann kommst du hin und sagst so, ja, ich denke mal, so sieht's aus. Und dann wird gesagt, ja, du hast nur zu viele Filme geguckt oder so. Dabei sind das einfach offenkundige Praxisen innerhalb der Menschheit so.
Ja, aber also ich sag mal so, sobald mir heutzutage echt jemand kommt mit, ja, das ist so eine Verschwörungstheorie. Also ich kann solche Leute literally nicht mehr ernst nehmen. Also ich kann solche Leute einfach nicht mehr ernst nehmen.
Ja, es ist schwierig.
Wenn Leute halt sofort um die Ecke kommen mit sowas und du musst dann fragen, wie sehr hast du dich mit dem Thema beschäftigt, ne? Oder wo hast du deine Infos, wo hast du deine Quellen her? Und wenn die mir dann sagen, Tagesschau,
da oder stand so im Untertitel, genau, so Verschwörungstheoretiker haben sich getroffen.
Oder Spiegel Online. Ja. Bra, fuck that shit. So, du bist einfach kein Gesprächspartner mehr, weil du hast dich gerade selbst disqualifiziert. So. Es sei denn, du hast wirklich, du kannst mir jetzt Daten und Fakten nennen. Wenn du das irgendwie kannst, dann bin ich gerne bereit, mit dir zu diskutieren. Aber wenn du nichts auf dem Kasten hast, außer, ja, die haben in der Tagesschau gesagt. Ja. Bro, natürlich sagt das keiner so, ja, die haben in der Tagesschau gesagt, weil er selber merken würde, dass sich das so blöd anhört. Ja. Aber die würden das dann anders irgendwie rechtfertigen. Ja, aber das ist doch eh Quatsch und das wurde doch auch schon mehrmals. Also, und solchen Leuten, so, also, da ist für mich die Gesprächsbasis einfach schon kaputt, so im Vornherein. Weil tatsächlich keine vorhanden ist, so wirklich.
Ja, da kommt ein Urteil, bevor man überhaupt erkenntnisoffen recherchiert hat. Ich hatte das mal in der Schule, das war wirklich 2017 oder so. Ganz unschuldig habe ich da einer Freundin so gesagt, so, hey, kannst ja mal bei der Nele Ganser reinschauen, so Kriegsführung der NATO. Vielleicht ist das gar nicht so mit Demokratieverteidigung. Vielleicht sind da so irgendwie Interessen, so Geopolitik habe ich mal aufgeschnappt, so dies, das. Also ich hatte da schon so eine Meinung zu, ne, dass das alles.
Ah, guck, jetzt Mann, vielleicht. Ja, genau.
Vielleicht so wegen. Vielleicht so irgendwas mit Geld, keine Ahnung.
Ja, weiß ich.
Und dann kamen sie am nächsten Tag.
So eine Stimme immer höher werden, so noch völlig.
Ah, ich hab's schon. Das kann das sein. Das
ja. Aber du weißt ja, wie es ist. Man muss halt auch vorsichtig da rangehen, weil es halt so ein emotionales Thema ist. Und statt sich aber das Video anzuschauen, wo Daniele Ganser innerhalb von wirklich 5 Minuten, das ist nicht zu viel verlangt, wenn man über ein Thema sprechen will, 5 Minuten über den Typen so mal reingeschaut haben. Ja. Stattdessen geht sie auf Wikipedia
Artikel
und hat
nur
den ersten Wikipedia-Satz. Und dann kam sie, ja, ich habe mir das Video gar nicht, also sie hat das so wirklich so fast schon so, dass sie richtig dazu steht.
Ja,
so,
ja.
Also, ich habe mir das gar nicht erst angeschaut, weil bei Wikipedia stand, dass er Verschwörungstheorien unter anderem zu 9/11 veröffentlicht hat. Und deswegen habe ich mir das... Also,
ja, wir also, wissen ja alle, dass 9/11 dass definitiv 2 Flugzeuge in der Lage sind, diese Dinger zum Einstürzen
zu bringen. Einfach 3.
Und vor allen Dingen, dass dann aber die... Also es reicht natürlich, die Strahlträger zu schmelzen, aber es reicht auf keinen Fall, um diese Reisepässe da zu verbrennen, die da gefunden wurden. Aber das ist ja Klassiker. Deswegen steht ja auch in den nächsten Städteentwicklungsplänen, dass wir alle Wolkenkratzer in der Zukunft aus Reisepässen bauen sollen, weil die wirklich äußerst stabil sind offensichtlich.
Oh, ja, episch, episch, episch. Das war genau auch zu der Zeit, 2017, 18 im Unterricht, 9/11 war Thema. Und dann sieht man auf dieser großen Tafel, also wir hatten ja schon diese Whiteboards, ne, so ein riesiges Bild von dieser Explosion, die ganz New York gefühlt eingehüllt hat. Und dann meinte ich auch so zu meinem Lehrer, kann es wirklich sein, dass man da in diesem Schutthaufen so diesen Reisepass gefunden hat? Mhm. Und warum reden wir überhaupt über irgendwelche Reisepässe? Als würdest du so als Terrorist einfach hingehen und sagen so, yo, hast du alles so... Molotow-Cocktail, AK-47, vielleicht noch ein Flugzeug gerade mit entführt, aber chill, ich muss nochmal landen, hab meinen Reisepass
vergessen. Bruder,
ich
hab meinen Reisepass vergessen.
Ja. Ach ja.
Na gut, aber ich meine, die Reisepässe hätten sie vielleicht ja gebraucht, um wenigstens durch die ersten Kunden, aber selbst das macht gar keinen Sinn, weil wenn du die haben sich ja, glaube ich, als die Crew wahrscheinlich, oder irgendwie müssen
identifiziert,
die, ja so
die haben meine Gender sind einfach so Pilot, so sind meine Pronomen. So.
Mein Pronomen ist Pilot. Pilot und WTC 3 und 7.
Eigentlich sind wir darauf gekommen, dass ich dir erzählen wollte, dass ich diesen Film mit diesem Casino da, mit dem Kartenzählen da geschaut habe. Und da war dann so eine Sexszene. Und es war halt so, weißt du, mitten in London waren wir da gerade für ein Event mit Jordan Peterson. Und
ach stimmt, hast du den eigentlich persönlich getroffen dann?
Ja, lass jetzt auf jeden Fall wieder kurz abschweifen, um nicht auf diese Stelle. ganz kurz, war diese Sexszene. Ich habe das einfach übersprungen. So in dem Moment dachte ich mir, ich will mir das jetzt nicht gönnen. So vor allem lag ich so wir lagen nicht in einem Bett, aber mein Kumpel lag halt in dem Bett neben mir. und ich, wir chillen da in einer Wohnung von einer Gastfamilie, von einer christlichen Gastfamilie, die so ultra lieb war und uns gar nicht kannte, nur auf Empfehlung gesagt hat, ja klar, könnt gerne bei uns in London für die Woche sein, weil alter, Hotelpreise in London sind auch was ganz anderes irgendwie. Und dann dachte ich mir so, wir chillen jetzt hier irgendwie so eher so 30, ist so Mitte 20 und wir liegen da jetzt in so einer Gastfamilienhaus irgendwie und dann kommt diese Sexstelle und wir tun jetzt einfach so, als würde das dann gerade nicht passieren, weißt du so. Aber ich meine, man kann es ja nicht dann aufhalten, so diese ganzen Kopfkino-Geschichten, so eine, ich habe das so übersprungen und dann kam wirklich mein Kumpel und sagte, nein, Digga, kannst du doch nicht machen. So, das war so geil. Er hat wirklich sogar sich so ein bisschen beschwert, so, hey, überspring das mal nicht. Nicht, weil er jetzt so notgeil das gucken wollte, aber einfach so.
Weil es halt genau, zum Film gehört hat irgendwie.
Genau. Und wahrscheinlich so um so ein bisschen, hey Leo, du musst doch jetzt nicht so kleinlich sein.
Ja, genau.
Kann man ja auch so und so sehen, kann man voll drüber sprechen, aber aus meinem Empfinden, aus meinem Wollen heraus war es einfach so, nein, ich will mir jetzt nicht so die Frau angucken, wie sie da mit diesem Typen so schläft und ich sehe dann so Pixel, die sich bewegen, wie dann da, weißt du so, das, warum soll ich das jetzt mit so.
Was war das bitte für ein Film, Digga? Bist du sicher, dass das ein Spielfilm war?
Ja.
Wenn ja. Sogar so, das so ausgepixelt wurde, das klingt eher so, als wäre das ein japanisches
Spielfilm,
wenn du so Pornhub entdeckt hast.
genau. Nein, ich meinte jetzt legit einfach nur, dass man auf einen Bildschirm schaut, wo 2 Menschen miteinander schlafen. So.
Ja.
Das sind halt einfach Pixel, die Bildschirme. Ich meinte jetzt nicht,
ach so,
dass die was verpixelt.
Ich dachte, die hätten das so literally verpixelt. Das wäre so wirklich so, hä?
Das wäre so richtig
so,
random.
So richtiger Hollywood. Ja. Das habe ich einmal im ZDF gesehen. Oder im ersten, da war ein Film. Das hat mich wirklich, also das habe ich noch nie gesehen. Und das war wirklich ein Film, das war vor 3, 4 Jahren. Ich kann mich sogar noch ungefähr erinnern, wann das war. Weil ich konnte es einfach nicht glauben. So, irgendwie lief die Glotze, es war abends und ich gucke nicht mal Fernsehen, aber irgendwie lief die Glotze, ich war zu Besuch bei meiner Mom und jedenfalls, long story short, ich weiß nicht, warum ich das erzähle, auf jeden Fall, da lief ZDF oder ARD, eins von beiden, wirklich so ein öffentlich-rechtlicher Sender. Und da war ein ganz normaler Spielfilm mit so deutschen Schauspielern auch so, so ein typischer Krimi oder irgendein Kram halt. Und ich habe so irgendwie so reingeguckt, so saß so da und hab so kurz geguckt. Und plötzlich kam es zu einer Blowjob-Szene, aber zu einer ganz, also zu einer richtigen, nicht gespielten.
Also, aber warte, aber zensiert.
Nein!
Hä?
Nein, nein, nein. Es wurde wirklich literally zu einem Porno. Und das war im.
Welche Uhrzeit? Also das ist jetzt völlig unrelevant eigentlich, aber
es ist irrelevant, weil es ist ja nicht DSF oder es war wirklich, es war wirklich das öffentliche.
Beim Klang ist gerade so, als würde ich jetzt so abends um die Uhrzeit so rein.
Welcher Sender nochmal? Kannst du mir nochmal die Minute sagen, welche Stelle?
ARD Mediathek, haben die das zufällig da hochgeladen? Nur so aus, also ist relativ irrelevant.
Oder muss ich dafür eine Plus-Mitgliedschaft bezahlen? Was kostet die Plus-Mitgliedschaft? 4,99 €? Ich glaube, okay. Aber wirklich, tatsächlich war das so. Ich war überrascht, weil ich dachte mir so, das ist, also es hat irgendwie die Erwartung für mich gesprengt, dass es von einem Krimi auf einmal, und ich meine, es war dann halt diese eine Szene, die ging dann vielleicht so eine Minute oder zwei, aber sie hat wirklich, du hast gesehen, das war jetzt auch nicht irgendwie so ein Plastik, also die hat den wirklich, also es war einfach eine Szene in dem Film, es war total, ich war voll überrascht so. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt mega schockiert hätte, weil ich ja sonst, ja.
Die Sozialarbeiterin schon.
Naja, genau, aber trotzdem, ich war schockiert, dass sowas im Öffentlich-Rechtlichen einfach so in einem normalen Spielfilm drin war. Ich habe noch nie einen Spielfilm gesehen,
was
wo
man
so
ja
stattfindet.
Kennt, ist klassische Moment, ein Krimi und dann geht es zum Beispiel um irgendwie Pornografie oder so und dann zeigt man so als Beweismaterial irgendwie so gestellte Aufnahmen von sowas, wo man dann aber natürlich das Explizite nicht sieht. Ja, oder wenn irgendwas verpixelt tatsächlich,
genau,
so als Stilmittel.
So
aber da ist einfach
Szene, das ist echt
legit
passiert,
einfach so,
ne? So
Drehbuchbasis.
Ja, ja. So voll krass, so einfach so zwei Schauspieler. Weißt du, wie war dieser Cast so? Ja, okay, also haben die direkt damit auch für das Casting geworben? So? Also sie müssen ja erstmal sagen, ja, wir wollen Krimi drehen. Ja. Und dann irgendwann kam so, ja, okay, also du spielst die Frau von dem Ehemann, der ermordet wurde. Okay, cool. Würdest du auch einen Schwanz lutschen? Einfach so. Ich dachte, es geht um Krimi.
Das
ja,
dann,
ja, aber.
Weißt du, woran mich das erinnert? So eine E-Mail wäre legit in deinem E-Mail-Postfach und die sagen so: Hey, ich bin der Manager von ARD und ZDF. Und dann willst du so gucken, ob die legit sind, gehst so rauf, um zu schauen, welcher E-Mail-Absender das ist. Und dann ist es so Hacker24, ja, Russenbot23 at kakao.com
genau,
oder so.
Ja.
Weil ich bekomme richtig oft so Anfragen: Hey, willst du für uns Werbung machen? Wir sind von Nike oder so oder Adidas. Und dann guckst du so rauf.
E-Mail ist immer
und dann
nur
so Polski, Kreski.
Polski, ja.
PL und so ein
Schild.
Top, danke für die Sache. Aber in dem Moment hast du dich auch einfach nochmal gefreut, dass du die 19 Euro im Monat blechst.
Ja, ja.
Pornhub Plus
weißt du,
oder GEZ, keine Ahnung.
Weißt du, wenigstens arbeitet die Frau mal für die Kohle, die wir da in den Rachen werfen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh Mann.
Cut. We've been there.
Ja. Genau, und diese Szene habe ich halt damals übersprungen. Auch unter anderem, und da will ich auch nochmal so an die jungen Leute einfach den Tipp geben, wenn ihr so damit struggelt, diese ganze Zeit perverse Gedanken, die ganze Zeit irgendwie Selbstbefriedigung oder am besten noch Pornos so, dann müsst ihr schauen, dass ihr euer Umfeld ein bisschen umgestaltet, wenn ihr merkt, ihr wollt das gar nicht mehr und das zieht euch runter, ihr fühlt euch danach dreckig und eklig. Und da gehört dann zum Beispiel dazu, dass eure, wie heißt das, For You-Page oder Instagram-Startseite halt am besten seid ihr gar nicht erst auf diesen Apps natürlich, so nach dem Motto, oder halt nur noch kontrolliert, so wirklich, hey, den feiere ich, den gucke ich mir jetzt an, Cats und Spaß. Und dass ihr halt nicht mehr die Beiträge durchscrollt und den Algorithmus damit füttert und hier die nackte Frau liked oder die halbnackte. Weil das sind alles Einflüsse, die euch auch wirken und das immer schwerer machen, davon wegzukommen. Deswegen schaue ich mir auch so eine Filmszenen einfach nicht an. Klar könnte ich das und wäre danach nicht irgendwie ein Gestörter oder sexuell komplett pervers unterwegs. Würde ne, also, ne, logisch, aber das sind diese kleinen Dinge, die dir das erleichtern, davon frei zu werden. Ja,
ja, auf jeden Fall so. Wenn du dem Teufel einen kleinen Finger gibst, nimmt er sich immer gleich die ganze Hand.
Ja,
so.
Mein, ey, du redest heute in Vollmacht übrigens. Du redest wirklich in Vollmacht.
Ich red mal wieder der vollmächtige Bro.
Ja.
Ich habe das auch gemacht bei Instagram. Ich habe angefangen, Sachen zu liken, die ich uninteressant finde. Ja. Wirklich.
Stark.
Also ich bin extra auf die For You-Page gegangen und habe ständig aber auch nur eine spezifische Sache, dass der Algorithmus sofort denkt, ah, das mag er besonders.
Ja.
Und dann habe ich die ganze Zeit diese Sachen vorgeschlagen bekommen.
Ja.
Und dann habe ich das natürlich nie angeguckt, so. Ja. Weil ich hatte eine Weile eine For You-Page, die ziemlich sexualisiert war. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, so, ich bin zu schwach, um das, dieser Verlockung zu widerstehen, was jetzt Gott sei Dank nicht mehr der Fall ist. Aber damals war es dann so, dann habe ich bewusst eine Stunde oder so Zeit genommen und bin einfach nur die ganze Zeit, habe ich nach Sachen gesucht, die mich nicht bocken, habe die geliked, habe manchmal einen Kommentar geschrieben oder so, dann weitergemacht, immer mit Inhalten interacted, die ich wirklich einfach nur scheiße und langweilig fand. Und dann habe ich nur noch diesen Schrott vorgeschlagen bekommen. Dann habe ich trotzdem irgendwann wieder angefangen, mir kleine Mädels anzugucken. Nein, Digga. Alles gut. Aber es war.
Ja, wir wissen, worauf du hinaus willst, weil die bei TikTok sind ja echt teilweise so. Es ist halt, was es ist. Ja. Ja, ja, ganz schwierig jetzt. Cut.
Ja, so Björn Höcke.
Ja, genau. Klimawandel ist fake.
Ja, Klimawandel ist wirklich wichtig.
Rechts ist gar nicht so schlimm.
Ja, ja, also habt ihr euch mal mit dem Amazonas-Regenwald beschäftigt? Der verschwindet gerade.
Nee, aber tatsächlich, ich kann sagen, ich habe das zum Teil damals sozusagen in Anführungsstrichen besiegt. Diese ganze NoFap-Geschichte habe ich schon seit 3 Jahren so auf dem Schirm. Mal ein halbes Jahr nicht, dann wieder angefangen, dann wieder ein paar Monate nicht oder so. Aber als ich mich dann bekehrt habe, da war wirklich so, das war dann ein fließender Prozess. So, ich habe das immer von mir selbst heraus probiert, beziehungsweise von mir selbst heraus nicht mehr gemacht. Aber dann, glaube ich, hat auch wirklich Gott gewirkt und mir wirklich so dieses Verlocken werden und dann auch darauf eingehen genommen. Und auch diese Notgeilheit und so, das hat er einfach weggemacht. Pornos, glaube ich, seit 3 Jahren nicht mehr geschaut und Selbstbefriedigung seit 10 Monaten oder so ist jetzt die Sache.
Einfach. Und hast du Druck?
Nö.
Ja, ist eine legitime Frage.
Ist es wirklich, ja,
also ich meine, das ist ja immer das, woran die meisten scheitern, dass du halt irgendwann einfach so krasse,
und da
dass deine Eier irgendwann
der
den
Druck
ganzen
Tag umso,
nur noch
da
bin
die, da. Und der Druck wird natürlich... Der Druck wird natürlich umso größer, umso länger du auf diesen Plattformen scrollst, umso öfter du diese Filmszenen guckst, umso öfter du mit Kumpels chillst, die dir erzählen, wie sie, Digga, ich wollte gerade dieses Schwein da reinbringen und deine Comedy schauen, Digga, das war auch so ein Ding, Alter. Ja, wie siehst du das jetzt mittlerweile? Glaubst du, deine Comedy wird sich ändern?
Ich glaube schon, ja, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch zum Beispiel, ich habe gestern auf einem Open Mic gespielt vor so... da waren ziemlich viele Araber. Es waren auch arabische Comedians, die das Mic gehostet haben. Erstmal an der Stelle muss ich sagen, danke an alle Araber, dass ihr in Berlin seid, zumindest die Comedy machen. Alle anderen, oder nee, Spaß. Aber danke an die arabischen Comedians. Also erstmal das Publikum, also dieses krass ausländische Publikum, weil es war ja wirklich eine englischsprachige Comedy-Show, da waren wenige Deutsche. Das war ein super krass durchmischtes Publikum. Ich habe da so ein Bit gespielt, wo ich halt sage, vielleicht kann man das jetzt sogar einblenden, keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall aufgenommen. Aber ich habe ein Bit gespielt, wo ich sage so, wo ich Genghis Khan mit Hitler vergleiche und dann halt so erst so sage so, guck mal so, die Mongolen, die waren, weil ich, wir waren da ja und die, alles ist Genghis Khan, die haben den Genghis Khan Flughafen, Genghis Khan Statue, die haben Genghis Khan Shampoo für lockiges Haar, weißt du, so alles ist Genghis Khan da drüben. Ja. Der Typ hat einfach so Millionen von Leuten umgebracht, tausende von Frauen vergewaltigt und alle Mongolen so, ja Mann, das ist unser Typ, ja. Und dann sage ich halt so, und dann habe ich halt so gesagt, so, ich wünschte, meine Leute wären so. Und dann haben sie halt alle so hart losgelacht.
Hast du also hast du nur den Satz rausgehauen und alle haben sich so...
Ich habe dann noch weitergemacht. Ah, ja, ich habe dann so gesagt, so, ich habe dann so Act-Out gemacht, so, oh my God, we killed so many of y'all. Wir haben so viele von euch umgelegt, so.
Oh,
ihr musstet euch zusammentun wie so kleine Bitches, damit ihr eine Chance hatte. So, ja. Ich hab, so your asses stood a chance against our ass asses. Und dann habe ich halt so richtig... Und die haben so gelacht. Die haben sogar, als ich gesagt habe, ich wünschte, meine Leute wären so, haben manche so richtig laut gelacht, aber so,
ein bisschen zu doll, so ein bisschen.
Die haben so voll gefeiert, die fanden so diese Idee voll geil, dass Deutsche einfach jetzt so abgehen und so einen Fick auf alles geben, weißt du? Und das fand ich so, und das will ich eigentlich echt mal sagen, wirklich, an alle Arab-Comedians und an dieses Araber-Publikum,
die
was
Hitler
die da anziehen.
Feiern. Spaß.
Nicht die Hitler feiern, aber die sind einfach, also ich habe mir auch die ganzen anderen Themen so angeguckt, die an dem Abend so gebracht haben. So, ne? Das waren halt viele arabische Comedians, dann ein Peruaner, auch ein sehr witziger Comedian, sehr politisch unkorrekt. Mit dem werde ich in Zukunft bestimmt auch mal ein bisschen mehr machen, den wird man öfter sehen vielleicht mal. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Und auf jeden Fall einfach so ein komplett durchmischtes Line-Up, komplett durchmischtes Publikum und die Leute sind einfach ausgerastet. Nichts davon war politisch korrekt, die Leute haben es geliebt. Keiner, du hast gemerkt, das war einfach so eine richtig
geile, positive Stimmung, weißt du, der Araber konnte seine Witze machen, so ich Deutscher konnte richtig auf die Kacke hauen, so alle waren cool mit allem.
Ja. Und in der Atmosphäre ist es dann auch viel spannender, über deutsche Witze zu machen, über Araber Witze zu machen, über, keine Ahnung, Genghis Khan und wen auch immer.
Genau.
Weil dann ist es einfach so auf Augenhöhe.
Ist auf Augenhöhe, weil, weißt du, ich hab auch so geopend. Ich bin auf die Bühne gegangen, hab erstmal so ins Publikum geguckt, hab halt gesehen, fast nur Ausländer, hab ich erstmal gesagt so, welcome to Germany, weißt du, einfach nur so, ja, hab ich schon direkt so voll gelacht, weißt du, so, schön, dass ihr hier seid, so, weißt du, und du hast einfach gemerkt, so, die haben es richtig geliebt, dass da jetzt ein Deutscher auch mal ist, der nicht so diesen typischen, weil ich schwöre dir, 90% der Comedy, wenn die von Weißen kommt, ist entweder anti-weiß oder ja, wir sind so schlecht und ja und oh. Oder sie machen sich halt so ironisch selber über sich lustig, aber auf so eine selbsterniedrigende Art und Weise. Und du hast so richtig gemerkt, wie die das so richtig gefeiert haben, dass ich das halt einfach nicht mache. Ja. Und es war so geil, einfach das wieder zu fühlen. Deswegen, ich habe so richtig Lust auf internationales Publikum, weil ich merke, die schieben diesen Selbsthass nicht so wie wir Deutschen, weißt du? Die sind viel freier davon. Und für die ist das total natürlich, wenn eine Nation zu sich selber steht. Und die feiern das total. Mhm. Und deswegen, und ich finde vor allen Dingen das krass. Ich merke, je mehr ich von der Welt gesehen habe und je mehr ich verreist bin in meinem Leben und je mehr Kulturen ich kennengelernt habe, ja. Ich war in Sri Lanka, ich war in Peru, ich war in Thailand, ich war in Laos, ich war mit dir in der Mongolei, ich war in, dann noch in den ganzen europäischen Ländern und bestimmt noch mal irgendwas Exotisches wahrscheinlich auch noch vergessen.
Costa Rica,
genau. Und also ich habe jetzt nicht die ganze Welt gesehen, da gibt es noch Leute, die sind viel mehr unterwegs gewesen, aber ich habe schon einiges gesehen. Und ich muss sagen, je mehr ich gereist bin, desto mehr habe ich ein Gefühl dafür entwickelt, wie wertvoll Patriotismus sein kann, wie wertvoll es ist, zu seinen Wurzeln zu stehen, zu seinem eigenen Land, wie wertvoll das ist, seine Identität
einfach so, sich darüber freuen zu dürfen und sogar das so zu zelebrieren, dass man eine Heimat hat. So,
ja.
Alter, du hast dieses Leben geschenkt bekommen, so du hast auch noch das Leben auf einem wunderschönen Fleck Erde geschenkt bekommen. So, ich gehe mal davon aus, so 90% der Erde sind wirklich wunderschöne Flecken zum Leben. Vielleicht so Antarktis und so jetzt 50 Grad Wüste sind vielleicht ein bisschen schwierig fürs Leben, aber sonst haben alle Länder so einfach was richtig Schönes für sich, wenn du zu einem Kubaner gehst und siehst, wie der sich freut, so einfach Kubaner zu sein, einfach so seine Heimat zu lieben. So, das ist einfach so schön zu sehen, so normal. Und dann guckst du so in Berlin und siehst halt echt diesen Geist von Hass, gegen auch sich selbst. So.
Ja. Und die Leute checken es halt nicht. Das ist halt das Krasse. Deswegen muss man es denen halt auch irgendwie ein bisschen nachsehen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, irgendwie jeder hat eine Verantwortung, sich zu hinterfragen. Und deswegen glaube ich, du wirst zu dieser Erkenntnis kommen, nur wenn du anfängst, dich selbst zu hinterfragen. Und ich bin auch zu der Erkenntnis gekommen, dass viel meiner Selbstablehnung ist gar nicht mal so persönlich, sondern viel meiner Selbstablehnung ist einfach ein Generationending, was uns einfach auferlegt wurde durch Brainwash und durch natürlich Krieg, Folgen des Krieges und vor allen Dingen durch das, was dann Siegermächte hier politisch etabliert haben. Ja. Und dass halt den Leuten ganz klar Agenda N24 jede Nacht bei N24 Hitler und Hitler und Hitler und Hitler. Mhm. Als wäre das alles gewesen, was die Deutschen gerissen hätten. Wenn ihr mal schaut, was die Deutschen, wollte schon fast sagen, was Hitler alles gerissen hat, aber was die Deutschen alles gerissen haben, auf so vielen Ebenen, ob es in der Philosophie, ob es in der Naturwissenschaft, ob es was Patente angeht, was Kunst, Musik angeht, die Deutschen sind in so vielen Sachen so eine krasse Speerspitze.
Und das ist überall auf der Welt anerkannt, außer in Deutschland.
Wir sind auf der gewissen Ebene, eine gewisse Speerspitze, würde ich sagen, ohne dass das jetzt überheblich klingen soll, im Sinne von, wir sind besser als andere. Aber man muss sagen, wir haben teilweise die krassesten Sachen auf der Welt hervorgebracht. Und nicht nur in einem Bereich, das muss man halt festhalten. Das war nicht nur dieser eine isolierte Bereich, Musik zum Beispiel, sondern es war Musik, es war Philosophie, Psychologie. Es war halt, wie gesagt, diese ganzen Patente, das ganze Ingenieurswesen, ganz viele Erfindungen kommen aus Deutschland. Und das heißt, wir sind schon ein Volk, was, glaube ich, ein unheimlich krasses Potenzial hat. Und genau deswegen ist dieses Volk auch so im Kreuzfeuer und ist ein energetischer Schauplatz von einem Krieg.
Eine geopolitische Interesse.
Von einem Krieg gegen sich selber. Mhm. Deswegen müssen die Deutschen sich selbst hassen, weil ihr Potenzial auch so unglaublich hoch ist. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wir haben einfach, warum auch immer, ob das vielleicht auch durch die Sprache liegt oder so, ich glaube schon,
durch die Sprache liegt, vor allem direkten Sprachfehler bei dem Satz.
Ob das an der Sprache liegt, aber ich glaube schon, dass wir auch mehr Potenzial haben als manche andere Länder. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, es gibt Länder mit mehr und weniger Potenzial.
Wenn es zum Beispiel wissenschaftlichen Fortschritt geht.
Das heißt nicht, dass die Menschen in diesen Ländern Wert haben. Jeder Mensch immer denselben so Universal so, jeder Mensch ist Mensch so. Das ist, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Mhm. Aber ich glaube, gewisse Völker haben, was bestimmte Dinge angeht, einfach mehr Potenzial als andere. Ja?
In gewissen Zielbereichen, wenn man jetzt
genau,
ein Ziel
genau, in gewissen Zielbereichen, genau. Natürlich, auf jeden Fall. Ja. Und in Deutschland sind es relativ viele Zielbereiche, das ist auffällig. Mhm. Ja. Oder es war mal so, es ist jetzt nicht mehr so, aber es war auf jeden Fall mal so. Und dass es jetzt nicht mehr so ist, ist meiner Meinung nach ist eine ganz gezielte Entwicklung, ja. Das waren, das war ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg, ne? Ich meine, wir hatten die Versailler Verträge, der Erste Weltkrieg, der ist auch nicht von Deutschland einfach, der ist auch nicht aus dem Himmel gefallen, der wurde provoziert, ja. Der Zweite Weltkrieg ist, wenn man sich mal ein bisschen intensiver mit der Geschichte beschäftigt, auch nicht einfach so aus dem Himmel gefallen.
Das ist die Folge vom Ersten Weltkrieg und ich glaube, ab da muss man Stopp machen, weil sonst kommen wir in den Knast.
Vollkommen legitim, was wir sagen, so. Und ist auch einfach die Wahrheit so, und da muss man sich auch meiner Meinung nach gar nicht für irgendwie rechtfertigen. Oder schämen, sondern man muss sich halt einfach nur ein bisschen mit der Geschichte befassen. Mhm. Und ich meine, allein im Ersten Weltkrieg, wenn man schaut, wie das zustande gekommen ist, ich meine, die Engländer, und die hatten eine gigantische Marine, die hatten eine gigantische Kriegsflotte. Und als die Deutschen angefangen haben, ihre Kriegsflotte auszubauen, obwohl sie noch weit von den Engländern entfernt waren, haben die Engländer schon Säbelrasseln begonnen und haben bevor der Krieg losging, wurden Zeitungsartikel gedruckt darüber, dass Deutschland der Feind ist und so. Und das ist halt, also dieser Krieg, der ist auch nicht aus dem, der hatte viele Väter. So. Es gibt ein Buch, der Krieg hatte viele Väter, der genau sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und ich weiß überhaupt nicht
genau. Ich wollte gerade genau dieses Buch empfehlen, Ein Krieg, der viele Väter hatte.
Genau.
Ja, das ist sehr stark.
Ja, steht hier sogar bei mir im Regal.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, um mal jetzt den Bogen zu spannen zu dem Porno im Ersten. um jetzt da hier mal einen Punkt zu finden. Ich glaube, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, an alle Deutschen, besonders die Deutschen, das gilt natürlich universal an alle Menschen auf der Welt, aber ich glaube ganz besonders für die Deutschen, was ich jetzt als Deutscher eben meinen Mitmenschen mitgeben möchte, ist, fangt an, und das sind wahrscheinlich die Zuhörer, die wir hier haben, fangt an, euch mit euch selber zu beschäftigen, weil nur in dem Moment, in dem du anfängst, dich mit dir zu beschäftigen, nur in diesem Augenblick kannst du verstehen, wo du noch eine kalte Lötstelle hast, wo du tatsächlich noch auf Propaganda reagierst, wo du irgendwie Selbsthass hast, der aber gar nicht zu dir gehört, sondern der dir einfach nur aufindoktriniert wurde. Und das ist mir erst wirklich alles aufgefallen, als ich mich immer intensiver mit mir beschäftigt habe, als ich Therapie gemacht habe, als ich Innenschau betrieben habe, als ich auch immer mehr reisen gegangen bin. Das ist witzig, je mehr ich reisen gegangen bin, desto patriotischer wurde ich. Man würde ja normalerweise sagen, oh, jemand, der viel reisen geht, der ist für offene Grenzen und der ist dafür, im Gegenteil. So, ich habe immer mehr das Gefühl von gehabt, ey, das ist total geil, mein Land zu feiern, je mehr ich andere Kulturen gesehen habe. Nicht, weil mir die anderen Kulturen nicht gefallen haben, sondern einfach, weil ich gesehen habe, wie sehr sich andere Kulturen zugestehen, sich selbst zu feiern. Und wenn wir das nicht machen, sind wir verdammt und verloren. So, das müssen wir verstehen. So, dieses Land geht kaputt, jetzt gerade vor unseren Augen. Und ich glaube, wenn Leute nicht bald anfangen, einfach auch den Mut zu haben, sich selbst gut zu finden, dann, das steht sogar in der Bibel, ein Volk, was entzweit ist oder so, kann nicht bestehen. Ich weiß nicht genau, ob das
kann sein, klingt
eins
ein bisschen
zu
wie
eins.
Sprüche oder so.
Ja, ja, also ich habe das auf jeden Fall in der Bibel gelesen. Da stand so drin, ein Volk, das sich nicht einig ist oder das entzweit ist, kann nicht bestehen. Und das wird da aus einem Grund drinstehen. Da wird was dran sein.
Ja, ich denke, es gibt definitiv einfach einen gesunden Bezug, wie du es gerade beschrieben hast, zu seiner Geschichte, also zu der in deinem eigenen Leben, was hat mich eigentlich alles beeinflusst, warum habe ich jetzt diese Gedankenmuster, die ich jetzt gerade habe, und dann im Verlauf dazu auch einfach zu deiner Heimat, zu dem Fleckchen auf der Welt, wo du einfach groß geworden bist, mit deiner Familie zusammen und vermutlich sogar bei vielen von uns Generationen zurückliegende Familien. Also das ist ja wirklich Es ist ja nicht so, dass wir auf einmal hier alle gespawnt sind, sondern wir haben alle unsere generationsübergreifende Geschichte. Und da gibt es einfach definitiv einen gesunden Bezug zu, den jeder Mensch einfach hat. Mhm. Also niemand geht doch hin in anderen Völkern und sagt so, nee, also meine Vorfahren, die hasse ich einfach oder für die interessiere ich mich überhaupt nicht, ja. So, die können mich so am Arsch lecken, so, das waren alles Nazis. So, das sagt ja kein Volk über sich, obwohl alle Völker wirklich eine verrückte und blutrünstige Geschichte hatte. Und dann,
Vor allem, wir sind ja auch Ureinwohner. Also wir sind ja deutsche Ureinwohner, wir sind ja Natives. Mhm. So, ne? Es ist halt witzig, dass es dass für Menschen schon komisch klingt, wenn du sagst, ja, ich bin deutscher Ureinwohner, so, hä, was? Ja. So, so die Leute assoziieren mit Ureinwohner immer nur so, dass du so Kokosnüsse auf den Titten hast, weißt du, was ich meine? So, nee, so ich habe ein Handy und ich bin trotzdem Ureinwohner, auch wenn ich ein Handy habe, bin ich ein Ureinwohner, so, ja.
Bei uns würde man halt dann assoziieren, Germanen, die mit irgend oder Kelten, Slaven teilweise auch, mit irgendwelchen Fellen um der Brust. Und das waren halt unsere Vorfahren. Nur weil wir uns jetzt weiterentwickelt haben, heißt es nicht, dass wir immer noch nicht die Leute sind, die hier...
Die Bedingung, um ein Ureinwohner zu sein oder ein Native einfach. Ja. Was ist denn das? Was ist denn die
Indigen?
Direkte... Genau. No. So, es steht nirgendwo geschrieben, dass um indigen zu sein, du kein Handy haben darfst.
Ja,
so.
Aber es ist wissenschaftlicher so Fortschritt, aber ist unabhängig
so,
davon.
Richtig, aber es, Geschichte. Ist so, aber es ist so in den Köpfen der Menschen verschaltet. So, ich kann ja nicht indigen sein. Mhm. Geht ja gar nicht, weil ich habe ja ein Handy. Ja. So, Digga, indigen hat nichts damit zu tun, wie gesagt, dass du Kokosnüsse auf den Titten hast, sondern dass du einfach die Blutlinie deiner Vorfahren halt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie zurückverfolgbar ist.
Ja, zumindest hier in diesem nordeuropäischen Konstrukt, was dann irgendwelche Staaten dann so hin und her verschoben haben an Grenzen, das ist halt eine geschichtliche Frage, ist auch voll interessant, bei Deutschland ist es halt relativ simpel, das sind also die Grenzen vom Deutschen Reich damals, 1871, waren halt so ziemlich deckungsgleich mit den deutschsprachigen Völkern, die es halt gab, also Deutschland war ja so damals wirklich aufgesplittert in ganz viele Teilgruppen und dann hat man irgendwann gesagt, ich glaube es war geschichtlich auch unter anderem um gegen Frankreich bestehen zu können, um auch eine Unabhängigkeit vom Vatikan zu erlangen, dass man dann gesagt hat, wir machen jetzt so einen Staatenbund. Hm. Ja, und worauf ich hinaus wollte, habe ich zwar vergessen, aber ich feiere es auf jeden Fall sehr, dass du das Thema mal so angesprochen hast.
Sehr guter Abgang am Ende. Ja. Richtig gut die Kurve gekriegt. Habe ich zwar vergessen, aber ich feiere, was du gerade gesagt hast.
Ja, das ist meine ehrliche Ansicht. Ja. Und viele werden uns jetzt rein interpretieren wollen oder so rein formulieren wollen. Ey, Alter, was laber ich eigentlich? Viele wollen uns jetzt in den Mund legen, wir sind so für jetzt Abschottungspolitik und wir gegen den Rest der Welt und dieses ganze Nazi-Framing, was man halt so aufmacht. Aber das ist einfach nicht der Realität entsprechend, wie du gerade gesagt hast. Wenn du reisen gehst, dann bemerkst du nicht, wie viel besser du oder dein Volk ist, sondern du merkst einfach, dass es in Ordnung ist, seine Heimat gut zu finden.
Ja.
Und auf einer Welt, die sich ja auch verändert und ja, uns wird immer gesagt, so dieser ganze Globalismus, der ist alternativlos und ich denke, zu einem gewissen Punkt ist das auch logisch, dass sich Völker näher kommen, wieder auseinandergehen oder dass wir jetzt gerade in dieser Epoche stecken, dass alles so globaler wird, aber da ist halt auch wirklich einfach eine Agenda hinter, also sprich ein Machtkreis, der genau das will. Ich meine, wie würde man denn Menschen wie von der Leyen in der EU oder Clintons, Obamas und so weiter nennen, wenn nicht Globalisten? Und da kommen jetzt die Nächsten und die wollen uns dann reinschwurbeln, so dass wir jetzt deswegen Juden hassen, weil wir sagen, dass es Menschen gibt, die dieses globale Zusammenkommen ausnutzen wollen für Machtinteresse. Weil das ist ja so ziemlich das Älteste in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Weltherrschaft. Ja, Herrscher, die über die ganze Welt herrschen wollen. Das ist legit.
Es war immer,
jedes Geschichtsbuch so wird ja erzählen, wie das Menschen probieren.
Ja.
Aber seit circa 1945, seit Hitler, oder warte, irre ich mich, vielleicht noch Sowjetunion, sozusagen aus unserer westlichen Perspektive, seitdem gibt es das eigentlich gar
seitdem
nicht mehr.
Seitdem wurde das Projekt so auf Standby gelegt.
Genau,
so,
höchstens weißt du, jetzt wiederum gerade Putin und vielleicht irgendwie noch China in Teilen, aber auf gar keinen Fall irgendwas, was mit EU oder Westen zu tun hat, sage ich mal. Und das ist natürlich fernab der Realität und dem kann man sich stellen, ohne dass man deswegen ein Nazi ist. Das ist so sinnlos, dieses Framing, aber das hat sich halt so reingeimpft in die Bevölkerung.
Hm. Ja, also es, ja, aber es, deswegen habe ich gesagt, dass die Leute anfangen müssen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Hm. Ne? Und zum Beispiel anfangen, einfach irgendwie Katzenminze durch die Bong zu rauchen. Kennst du Katzenminze?
Davon werden Katzen tatsächlich high, kann das sein?
Ey, sogar Menschen sollen davon high werden können, weil ich habe mal damals, wir hatten mal so eine Phase, da gab es irgendwie 2-3 Wochen nichts zu rauchen. Und das war in meiner Hardcore-Kiffer-Zeit.
Lernt euch mal selbst kennen. Ich hatte meine Phase in meiner Selbsterkennungsphase. Da habe ich, kennt ihr Katzenminze?
Das war irgendwie so eine Phase, da gab es 2-3 Wochen nichts zu rauchen. Und ich hoffe, dass man hört, wie Roland sich kaputt lacht. Wir nehmen auf Roland jeden, Fall, geht wir nehmen auf jeden Fall die Tonspur von der Kamera immer mit rein, ja, wenn, stimmt, wenn Roland stimmt, lacht. Stimmt.
Und die Kamera wackelt auf.
Ja, ja, die Kamera wackelt auch so schön. Worauf ich hinaus wollte, genau, es gab so 2 Wochen lang nichts zu rauchen bei uns, ne? Und das war halt wirklich super anstrengend, weil wir damals halt so Hardcore-Kiffer waren und dann haben wir gegoogelt, was man alternativ rauchen könnte.
Wir sind
was
dann damals auf Majoran gekommen eigentlich.
Majoran?
Ja, das hatten wir sogar im Küchenschrank dann.
Ah, und
das auch ja meine Mutter. Ja, ich hatte auch so eine Geschichte. Ja,
ja.
Es hat funktioniert.
Ja, es hat schon funktioniert, aber ja. Ja. Ja, ja. Ich habe dann, warte, ich muss so kurz, wir haben dann gegoogelt, was man stattdessen rauchen könnte. Wir haben dann halt gesehen, man kann Katzenminze rauchen. Mhm. Und dann bin ich bei uns damals in Fressnapf gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr Fressnapf
Digga,
kennt.
Wer, so wer keinen Fressnapf in seiner Nähe hat, irgendwie zumindest, dass er weiß, dass der irgendwo existiert, der hat, finde ich, kein stabiles Leben. So,
ja,
muss
ja.
Irgendwie, man muss, wenn man den Fressnapf braucht, wissen, okay, theoretisch kann ich auf einen zurückgreifen.
Okay, also es gibt, genau, es gibt so eine Tier Nahrungsmittelkette, die heißt Fressnapf und ja. Genau, dann bin ich da halt reingegangen und ich sah ja damals auch noch anders aus. Ich kann mich sogar noch erinnern, genau an mein Outfit an diesem Tag, weil ich selber reflektiert habe, wie affig ich mir vorkam. Ich bin da reingegangen mit einem, ich hatte ein Sido-T-Shirt an, Glatze, Baggy-Pants und so eine richtig fette Silberkette.
Irokese und noch so, Bushido-Merch.
Ich bin wirklich da reingegangen, als würde so in der Katzenfutterabteilung gleich so ein Agro-Berlin-Konzert losgehen. Ne? Und ich gehe da rein und hol da halt Katzenminze und wir haben dann uns später bei mir zu Hause getroffen und haben das halt in die Bong gestopft und haben es halt in der Bong geraucht. Und mein Kumpel ist richtig abgegangen. Ich weiß nicht, ob er es nur gespielt hat, aber der hat so voll die komischen Sachen gemacht. Und das, also das Einzige, was ich mir so bei mir feststellen konnte, so beim Rauchen und so ein paar Minuten danach, war einfach so ein ganz massiver Verlust meiner Selbstachtung. Das war echt alles, was ich so gemerkt habe. Aber ansonsten, ja, kurzer Exkurs zu Katzenminze rauchen.
Ja, also in meiner Geschichte mit Gras war es relativ ähnlich. Ich hatte diese Zeit als Jugendlicher, wo ich so dachte, ja, das macht so voll Spaß. Hat es ja sozusagen an der Oberfläche auch. Auch wenn du dann Stück für Stück auch gemerkt hast, wie du so abstumpfst am nächsten Tag, ich weiß nicht, wie hat man das damals genannt im Fachjargon?
Gewöhnungseffekt?
Nee, Klatsche. Du hattest so morgens noch, warst du so angeklatscht.
Ach so, meinst du das?
Irgendwie so. Mhm. Also sprich, du hast auch bei Gras schon direkte Auswirkungen auf deinem Leben, weil man sonst sagt so, ja, ja, nee, das voll ungefährlich, mach das mal alle. Also würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Und da würde ich meinem jüngeren Ich sagen, wenn der jetzt hier vor mir sein würde, der wirklich denkt so, ja, das macht Spaß, das ist was Schönes mit den Freunden so. Weil guck mal, wenn ich dem jetzt sage, so in 5 Jahren wirst
Bruder,
du...
Bruder, übertreib nicht mit deinen restriktiven Gedankengut so. Ich glaube, es ist echt gut, dass du ein paar Erfahrungen auch gemacht hast, weil genau deswegen kannst du jetzt darüber sagen, dass es eben nicht gut war.
Genau, aber wie würde ich das erklären? Aber ist auch nicht so wichtig. Leute, nehmt mal einfach keine Drogen so am besten.
Ja, ja. Und wenn, dann einfach nur die richtig gute aus Holland oder so, weil ich weiß noch, wir waren damals in Holland und darf ich auch noch kurz die Geschichte erzählen? Wir sind nach Holland gefahren. Und das Geile ist, wir hatten kein eigenes Auto, also haben wir das Auto von einem Opa, von einem Kumpel bekommen. Das war so ein alter Opa-Mercedes, auch in so einer, weißt du, so einer beigen Opa-Farbe. Und wir saßen dann so, wir waren zu viert oder zu fünft, also wirklich 4, 5 Jugendliche in diesem beigen Opa-Mercedes. Und unser Fahrer, Björn, der sah halt auch noch, der war zwar irgendwie erst 20, aber der sah trotzdem auch schon irgendwie aus wie ein Opa. Ich weiß auch nicht warum irgendwie. Der hatte so eine Opa-Ausstrahlung irgendwie. Der hat auch immer so ein Jackett. Das war so ein richtig komischer Typ einfach. Und dann sind wir da hingefahren und haben im Coffeeshops haben wir das geholt und haben es dann, hatten ein Schweißgerät dabei und hatten das alles dann eingeschweißt und haben dann, weil wir dachten so, okay, wie kriegen wir das jetzt wieder zurück? Und dann haben wir so das Autoradio rausgeholt, haben das hinten, diese ganzen Tütchen haben wir da so reingestopft. Und dann fahren wir über die Grenze, fahren wieder zurück und dann irgendwann so, ich glaube nach 200 Kilometer nach dem Grenzübergang, irgendwann oder 100 Kilometer, ich weiß nicht mehr, irgendwann so, komm, jetzt lass mal einen rauchen. Dann fahren wir an die,
an die Raststätte und holen das Radio wieder raus, greifen so mit der Hand da rein. Und so das Zeug war einfach nicht mehr da drin. Ne, weil das ist ja einfach in so einen, irgendeinen Raum reingefallen, so einen leeren Raum. Wir wussten nicht, das wird da irgendwo halt sein. Wir werden es schon irgendwie wieder kriegen, wa? Und dann ist so, lass mich auch mal probieren. Ich greife so voll rein, wühle so, das ist da nicht. Ne? Und dann haben wir so unter das Auto geguckt, ist es vielleicht irgendwie rausgefallen, gibt es da irgendwie eine Öffnung? Und irgendwann, der Beifahrer, ich weiß nicht mehr, wer es war, macht das Handschuhfach auf und alles ist im Handschuhfach drin gewesen. Also es ist quasi, es gab einfach eine Verbindung scheinbar zwischen diesem hinteren Teil da, was hinter dem Autoradio ist, und diesem Handschuhfach. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt möglich ist. Auf einmal war alles im Handschuhfach drin. Digga, wir sind einfach mit dem gesamten Zeug über die Grenze gefahren im Handschuhfach. Einfach wie so richtige Afros. Ja, ey, wenn die uns rausgezogen hätten, so, die hätten gefragt, so, machen Sie mal Ihr Handschuhfach auf, und wir hätten auch so voll selbstbewusst so aufgemacht.
Also so ultra viele Baggies einfach so dir entgegen, sonst hört gar nicht mehr auf.
So, hören Sie mal auf mit Ihrer rechten Hetze, Herr Kommissar, wir müssen jetzt mal schnell weiterfahren.
Hören Sie mal auf, mich jetzt irgendwie zu diskriminieren aufgrund meiner Hautfarbe.
Haben Sie nicht gesehen, dass ich weiß bin? Ich bin hier eine Minderheit.
Ja, erinnert mich auch ein bisschen an meine Klassenfahrt in Italien, war das, oder so eine Skifahrt, ne, ganz klassisch, bekannt dafür.
Auf Ski an Gras geschrieben.
Nee, auf Skifahrt im Gegenteil ist wirklich bekannt dafür, dass man sich natürlich die Kante gibt mit alkoholischen Getränken. So Ballermann, nee, nicht Ballermann, wie heißt das? Après-Ski.
Après-Ski, ja, ja.
Und mir ist das später erst aufgefallen, dass es aus dem Französischen kommt und Après-Ski heißt und nicht Abriss. Weißt du,
du hast gerade Abriss-Ski
gesagt. Ja, ich dachte, das heißt auch Abriss.
Abriss-Ski.
Weißt du, so nach dem Skifahren macht man so Abriss-Ski und ballert so voll irgendwie die Party da rein, weißt du? Aber es heißt einfach Après.
Ja, ja, Après-Ski. So. Ja. Abriss-Ski.
Abriss-Ski.
Digga, ja. Das klingt wie so ein richtiges King-Orgasmus-Wort einfach so. Abriss-Ski. Wir machen Abriss-Ski mit den Atzen.
Auf der Schanze.
Abriss-Ski mit
klauen
den Atzen.
Klauen wir deine Brüder. Ja, klauen wir wahrscheinlich deine Brüder so einfach. Epstein wieder. Nee. Wir waren bei dieser Klassenfahrt also und wir waren dann, glaube ich, meine Freundestruppe, die wir uns ja ein Zimmer geteilt haben, immer auch besoffen beim Abendbrot, ne? Und die Lehrer haben das natürlich gecheckt, dass wir auf einmal so einen roten Kopf hatten und die ganze Zeit so ultra laut gelacht haben und nur noch Scheiße erzählt haben. Man wird ja auch so unnötig selbstbewusst, so voll mit 17, so, weißt du, so einfach, während andere so voll still werden, die anderen werden so immer mehr so, oh, da kommt so diese Energie hoch.
Ja, ja.
Und dann am dritten, vierten Tag haben die Lehrer sich das natürlich nicht mehr nehmen lassen und gesagt so, hey, am Essenstisch, so sagen die auf einmal, yo, Zimmerkontrolle. Und auf einmal wird unser Tisch so richtig still und wir wussten ganz genau, was jetzt passieren wird. Die Lehrer haben direkt ein Zimmer gesagt, wo sie anfangen werden, so wirklich so zwei Treppen hoch, dann, ihr wisst ja, wenn wir den Flur so durchlaufen, dann ist da so ein Zimmer, das müsst ihr ignorieren, dann so durch so ein Geheimtür und dann genau da fangen wir an und das war halt genau unser Zimmer, so hat sich das so ein bisschen angefühlt. So, die haben genau unser Zimmer natürlich rausgespickt und dann ist der Lehrer da reingegangen und der erste Satz war so, der hatte selbst irgendwie mal gefühlt dort einen getrunken, hat er tatsächlich, der hat auch so gelallt gefühlt, also es war so ironisch, dass er dann so da reingeht und das durchsuchte, meinte, das ist ja viel zu einfach hier, das ist ja viel zu einfach, weil da schon direkt auf dem Tisch noch so eine halbfertige Mische war, die ich nicht fertig getrunken hatte.
Ja, ja, geil.
Und dann meinte er, dann machen wir doch mal den Schrank auf. Und dann war das auch genau so im Kleiderschrank, so direkt so auf dem Podest, einfach so die erste Havanna-Flasche so.
Ja, ja.
Und dann, ja, und dann so, ja, die zweite so. Und dann so, aha. Und dann so, ja, die dritte so rausgeholt. Und er nimmt die so, ah, okay. Und dann noch eine. Und dann war da noch so eine mit so ein bisschen Rest. Ja, okay. Und dann waren es irgendwie wirklich so 5, 6 Flaschen oder sowas Gestörtes. Und dann meinte der Lehrer, okay, wir nehmen das jetzt erstmal zur Kenntnis, wenn wir jetzt die Durchsuchung weiterführen und noch was finden, obwohl ihr jetzt uns sozusagen schon alles gegeben habt, dann werdet ihr nach Hause geschickt und eure Eltern werden davon erfahren. Und mein einer Kumpel hatte dann auch richtig die Sorge, dass das genauso passieren wird, weil wir die ganze Zeit diese Klopfer auch hatten. Und es kann immer passieren, dass so ein kleiner Klopfer irgendwie unter das Kopfkissen rutscht oder so in diese Ritze da oder so.
Ja, ja.
Und die haben ja wirklich alles durchsucht, überall noch irgendwelche Geheimfächer erkundet. Dann ist aber zum Glück nichts passiert. Und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will, aber es, nee, das erzähle ich jetzt nicht aus Respekt. Ich muss es erzählen.
Veränder die Namen einfach.
Genau, nein, ich lege einfach so einen lustigen Ton rüber. So. Und jetzt kommt so ein Vogelgezwitscher einfach. Nee, wirklich so ein sympathischer Typ. Und ich saß so im Skilift, wo man dann so, ne, hochfährt. Das war so einer, der richtig so mit Sitzen und Tür, also jetzt nicht so ein komisches, halbgares Ding.
Ja, ja, wo man nur so gezogen, so genau. Kabelding.
Ja. Nee, nee, ja, aber auch nicht so eine, wo man so eine Schranke hat, die so über dich rüberfällt, so eine komische, ne? Sondern es war wirklich so ein Raum, so ein abgeschlossener Raum, ja, wo man ja richtig drin sitzen kann.
Eine Gondel.
Ja, eine Gondel, so heißt das Ding. Und ich sitze da so und ich glaube, eins, zwei von uns haben sozusagen auch auf der Skipiste getrunken, aber das fand ich zu wild, das fand ich nicht gut, das ist ja auch wirklich so gefährdend gegenüber allen anderen. Und
da hört's
also, ja, also wirklich. Und dann sitze ich da so und sehe so, dass unser Lehrer, und der war halt so wirklich so schon ein bisschen älter und so eine Schulhoflegende irgendwie, so, weißt du, jeder kennt ihn, der ist so eigenartig, aber sympathisch eigenartig. Und er hatte so einen runden Helm auf, der so ganz skurril aussah, und der hatte generell so einen 2 Meter hohen Körper und so auch 1 Meter breiten Körper, aber dann so einen ganz kleinen Kugelkopf, so ein ganz kleiner, so, und dann sitze ich da so ein kleiner Leo, da guckt so da hoch, wie er die Gondel reinläuft, und er guckt mich wirklich so beschwipst an, so
die ganze Zeit in die Augen. Ey, du musst Mikrofon.
Ah ja, sorry. Und dann das Einzige, was so passiert ist, dass er so seinen kleinen Kopf an dieser Gondelkante so anstößt und so nach hinten will, aber mich die ganze Zeit dabei so fokussiert angeguckt hat. So. Ich konnte in dem Moment nicht mehr. Weil das war derselbe Typ, der gestern noch diese ganzen Schnapsflaschen mit diesen kleinen Resten und so da rausgenommen
hat. Weißt du, warum der die konfisziert hat, Digga? So. Der hat die zur Eigenvernichtung verwendet.
Ganz direkt. Genau. Das war also das erste Jahr. Das war die 11. Klasse, die habe ich dann aber wiederholt. Und dann war ich das zweite Mal in der 11. Klasse und da war wieder eine Skifahrt. Und diesmal war es noch skurriler. Alles genauso, alle haben wieder da getrunken und die Lehrer wollten diesmal aber besonders schlau sein. Keine Ahnung, wie auf die Idee gekommen ist. Und wollten so ein Exempel statuieren oder uns irgendwie so damit konfrontieren, was wir falsch gemacht haben. Und dann haben die einfach die Alkoholflaschen, wo teilweise die noch voll waren oder halb voll, richtig hochprozentige Schnapsflaschen, auf den Essenstisch gestellt, so, also in dem Essensraum besser gesagt, in dieser Cafeteria, auf so ein, wie so ein Podest, ne? Und da müsst ihr immer dran vorbeilaufen, ja, so viel habt ihr da hingestellt und es ist doch verrückt, das ist falsch und so. Digga, an der nächsten Nacht sind die Leute da rangegangen, nice. haben das umgefüllt und dann Wasser da reingekippt. Geil. Also es ist wirklich so. Und die erwischt worden sind dabei, weil das kam dann auch raus. Ich weiß nicht, welche, aber warte mal, wie sind die darauf gekommen, die Lehrer? Haben die dann da dran gerochen, um vielleicht, oder die wollten das einfach tatsächlich selbst trinken. So. Die wollten das selbst trinken, haben gemerkt, sie haben auf einmal so Sprudelwasser oder Blubberwasser einfach. Ja. Die Strafe war dann, dass man am nächsten Tag nicht mit auf die Skipiste konnte. Zumindest nicht zwischen 9 und 1 Uhr. Und dann nach der Mittagspause von, keine Ahnung, 15 bis 16 Uhr, wie auch immer, konnte man dann aber die zweite Schicht noch mitnehmen. Das heißt, es war wirklich einfach ein perfektes Entgegenkommen, um so ein bisschen auszukatern. So. Wir mussten zwar auch aufstehen und dann halt in dem Restaurant beim Skilifter chillen, aber ey, wir haben da wirklich ganz entspannt ausgekatert und dann ging es wieder rauf auf die Piste. Also es war schon ein bisschen legendär.
Nice.
Ja.
Ja,
aber nimmt keine Drogen, Freunde. Wirklich, es ist am Ende immer, ja, wie du schon meintest, auch Erfahrungen sammeln und dann auch, um zu bemerken, dass es falsch ist, ist auch alles schön und gut, aber man muss sich nicht mitreißen lassen.
Genau, man muss jetzt nicht alle Erfahrungen gemacht haben, aber ich glaube, man kommt auch an gewissen Erfahrungswerten einfach nicht vorbei.
So ist es.
Je nachdem auch, was du für eine Biografie natürlich hast. Ich glaube, wenn du halt einfach aus schwierigen oder sehr schwierigen Hintergründen kommst, wie auch immer was auch immer das für Hintergründe sein mögen, ich glaube, du kannst gewisse Erfahrungen einfach nicht vermeiden, weil du vielleicht so viele Traumata oder Dämonen oder Verletzungen in dir hast, die sich zwangsläufig irgendwie einen Weg bahnen werden.
Und
dann ist es eigentlich nur noch die Frage, schaffst du das irgendwie zu katalysieren mit dem geringsten Übel? Aber irgendein Übel wird es höchstwahrscheinlich sein. Weil wenn du halt, also ich habe noch nie, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, oder vielleicht doch, ich meine, vielleicht gibt es auch Leute, bei denen das so ist, die wirklich eine unglaublich taffe Kindheit haben oder die wirklich, sag ich mal, heftige Verletzungen und Traumata haben, aber von Anfang an immer schaffen, einen richtigen und gesunden Umgang zu finden und überhaupt nicht erst anzufangen mit Drogen und mit oder Schlägereien oder es gibt ja 1000 Arten und Weisen, wie man dann katalysieren kann, die man dann als Katalysator benutzen kann, um irgendwie aufgestaute Emotionen und unterdrückte Sachen loszuwerden. Aber tendenziell hat das fast immer ist das Outlet eigentlich immer negativ irgendwie. Und deswegen glaube ich auch so, wir können gewisse Dinge einfach nicht ganz aussparen in unserer Biografie so.
Ja. Und da ist ja auch das Wunder, dass Gott diesen Zustand der Welt ja auch bestens kennt, dass wir auf einem gefallenen Planeten leben, wo das Böse auch wirklich so wie so ein Sturm um sich zieht. Und da wird jeder mal ein bisschen durchgewirbelt. Der eine halt wirklich komplett katastrophal und bei dem anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber alles kann Gott am Ende benutzen, um es zum Guten zu führen, um dich wieder hin zu ihm zu bringen. Ich meine, wir fragen ja in den Situationen nach Gott, wo wir auf einmal erkennen, dass wir gerade mitten in diesem Sturm der Düsternis sind. Und genau da fängt es dann an, spannend zu werden. Genau da suchen wir nach Erlösung. Und das wollte ich auch nochmal zum Abschluss wahrscheinlich, weil langsam, wir haben noch einen kleinen Termin, erzählen wir dann beim nächsten Mal, wie es war, sagen. Und zwar, wenn ihr, wie du am Anfang des Podcasts beschrieben hast, mit dem Christentum schlechte Erfahrungen hast, ja, wurdest enttäuscht von Menschen, die sich Christen nennen, oder du hast dich auch einfach mit der Geschichte der Kirche auseinandergesetzt, vollkommen verständlich, logisch, dass du das jetzt darauf projizierst, auf diesen Glauben, aber was nicht passieren sollte, ist, dass du das auf Jesus Christus projizierst. Ja, also schau auf das, was Jesus gesagt hat, getan hat, zu finden in der Bibel, die Quelle, die am besten aus der Antike überliefert ist, und schau, ob das, was Jesus getan hat, nicht wirklich so viel größer ist, so viel heftiger wie alles, was du je gehört hast. So ist es mir gegangen. Also lange Rede, kurzer Sinn, schau auf das, was Jesus getan hat und nicht das, auf was Menschen tun. Und damit würde ich mal behaupten, kommen wir langsam zum Schluss.
Und die Leute, die vielleicht Zweifel daran haben, ob das wirklich einfach nur erfundene Geschichten sind in der Bibel oder ob es nicht vielleicht doch wahre Geschichten sind. Also es gibt ein interessantes Buch, was ich gerade lese. Das heißt Cold Case Christianity. Wenn ihr das mal googelt und dann einfach Deutsch dahinter eingibt, das gibt es auch in der deutschen Version, das Buch, oder ihr gebt einfach den Namen von dem Autor ein. Wenn ihr Cold Case Christianity googelt, werdet ihr den Namen von dem Autor definitiv finden. Habe ich gesehen, gibt es auch bei Amazon. Und das ist ein Mordkommissar aus den USA.
FBI, glaube ich sogar, ne? Der.
Weiß ich nicht, auf jeden Fall Mordkommissar. Und der Typ war Atheist und wurde dann irgendwann mal mitgeschleppt zu einem Gottesdienst. Konnte damit nichts anfangen, hat eine Bibel in die Hand gedrückt bekommen und hat einfach angefangen, die Bibel zu lesen und hat dann angefangen, die Apostelgeschichten. Und die Apostelgeschichten, die Überlieferungen, sind ja tatsächlich Augenzeugenberichte. Ich glaube, das wissen die, glaube ich, wenn man sich noch nicht mit dem Christentum beschäftigt hat, weiß man das gar nicht. Man weiß gar nicht, was in der Bibel drinsteht. Ja, ja. Man weiß auch nicht, was sind Apostelgeschichten, was ist das überhaupt? So, keine Ahnung, es ist irgendein biblischer Begriff. Es sind
historische Dokumente.
Genau, es sind Augenzeugenberichte, die belegt sind in Niederschriften, die in irgendwelchen Vatikanbibliotheken wahrscheinlich rumliegen. Und die sind quasi verifiziert und authentisch. Und der Typ hat halt angefangen, die gleichen Methoden, die er normalerweise verwendet, um einen Mordfall aufzuklären, hat er quasi dann auf die Zeugenberichte der Apostel angewendet.
Ja. Und also, Sidefact, der Typ ist genau in dem Teil des Mords, Apartments, Mordkommission, wie auch immer das dort genannt wird, wo es um Mordfälle geht, die schon längst in der Vergangenheit liegen.
Genau, genau. Er hat ganz oft Mordfälle aufgeklärt, die wirklich 30 Jahre zurücklagen, die einfach nicht aufgeklärt wurden konnten, die er dann aber wieder nochmal neu aufgerollt hat und dann plötzlich manchmal tatsächlich eine Lösung des Mordfalls herbeiführen konnte. Ja. Und er hat dann, während er Atheist war, quasi die Apostelgeschichten unter den...
Die Evangelien auf jeden Fall auch. Die auch Zeugenberichte sind ja von
genau,
Jesus.
Genau, die Evangelien. Evangelium nach Johannes, das Evangelium nach Markus oder wie sie alle heißen.
Lukas, Matthäus
hat die dann alle quasi auseinandergenommen, hat die sich angeschaut und hat halt wirklich die Methodik angewendet, die man halt nutzt bei Mordfällen, um zu verifizieren, sind das authentische Augenzeugenberichte oder wurde sich da abgesprochen, wurde da gelogen, wurde da hinzugedichtet, gab es ein Eigeninteresse, warum diese Leute hätten hinzudichten können, hätten sie Profit daraus geschlagen, zum Beispiel zu lügen und zu erzählen, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat und Blinde geheilt hat und so weiter. Und er hat es wirklich nach höchst professionellen Standards einfach analysiert und in diesem Prozess wurde er dann Christ, weil er gesagt hat, das ist authentisch.
Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Genau, es ist nicht von der Hand zu weisen. Und ich finde das interessant. Also ich bin jetzt noch nicht so wie Leo, dass ich die Bibel so komplett fresse. Aber also ich lese die immer noch teilweise mit einer kritischen Herzhälfte so. So die linke Herzkammer ist immer noch so ein bisschen so am Gucken.
Ja.
Und
Ja, aber es ist sehr interessant. Also ich finde, wenn man Bibel liest, und ich habe eine Übersetzung übrigens, die ich auch echt jedem empfehlen kann, und das ist die, wenn man wirklich Bibel lesen will.
Vor allem gerade am Anfang.
Genau, ja. Das ist die, die ich habe, das ist die Neues Leben Bibel. Ich würde sagen, das ist so eine Bibel für Sonderschüler einfach. das ist wirklich, das liest sich einfach wie ein ganz normales Buch so. Wirklich, die ist komplett diese biblische, altbackene Sprache ist da überhaupt nicht drin. Allerdings sind trotzdem die Originalbedeutung und die Überlieferung bleibt eigentlich unverändert, nur es ist wirklich eine sehr moderne Sprache gepackt, dass du es wirklich lesen kannst wie ein Buch.
Ey, also, das war ja genauso mit Luther. Luther hat seine Übersetzung rausgebracht und auf einmal ist daraus Hochdeutsch entstanden. Ne? Also sprich, diese Bibel, die er übersetzt hat, hat auf einmal den Standard gesetzt für ganz Deutschland, dass das, was er gesprochen hat, als Hochdeutsch deklariert
wirklich?
Wurde. Wirklich? Naja, weil die Bibel auf Deutsch hat natürlich ganz Deutschland auch erreicht.
Ja.
Und dementsprechend hat sich das daraus entwickelt. Das
krass.
Ist auf jeden Fall interessant, ja.
Ja, super.
Und ob es jetzt zwischen einem älteren Deutsch ist oder einem heutigen, du kannst immer den Inhalt präzise übersetzen. Genauso wie ich jetzt auf Spanisch sagen kann, yo soy Leo, kann ich auf Deutsch sagen, ich bin Leo. Und es sind natürlich zwei komplett andere Sprachen, aber es ist komplett derselbe Inhalt.
Derselbe Inhalt, ja.
Trotzdem, man kann dann, wenn man im Bibelstudium ist, auch andere Übersetzungen rein, das ist ganz, ganz spannend, wenn es um Detailfragen geht. Aber die Grundbotschaft von Jesus, die ist super eindeutig. Und das Buch, was du erzählt hast, ich glaube, ich habe das als Film gesehen, zumindest, das war, glaube ich, bei Gott ist nicht tot, ein Typ, der dann auch vor Gericht ausgesagt hat, der eben diese Geschichte hatte mit, ich war beim FBI, habe das alles analysiert und gemerkt, so, dass...
Und dann hat er irgendwie... und dann lief er nachts im Ersten und hat da so einen Plot.
dann habe ich umgeschaltet und dann habe ich eine, genau.
Ja. Doch nicht so viel Jesus Christus hier.
Und da meinte er eben auch, dass in den verschiedenen Berichten über Jesus' Leben, aber auch seine Kreuzigung und seine Auferstehung, die so essentiell ist, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, dass dort immer in kleinen Details Unterschiede zu erkennen sind zwischen den Evangelien, was jetzt genau passiert ist an dem und dem Tag, aber das genau dafür deutet, dass es tatsächlich authentisch ist und sich nicht abgesprochen wurde, weil wenn du jetzt einen Mordfall hast und du hast vier Zeugen, du wirst von den vier Zeugen jeweils vier Geschichten hören, aber der Inhalt, dass der eine Typ erschossen worden ist, den teilen die sich.
Ja, zum Beispiel, in diesem Cold Case Christianity einen voll geilen, also er nimmt immer auch immer Mordfälle, die tatsächlich passiert sind in diesem Buch oder Überfälle oder einfach Verbrechen exerziert da quasi seine Methodik durch, damit man sehen kann, mit welcher Methodik er dann zum Beispiel das Evangelium untersucht. Und es war voll spannend und zwar, das hat mir voll den Horizont geöffnet, das mal zu lesen. Einfach auch so interessant, wie Menschen Dinge anders wahrnehmen. Das ist so krass, weil unsere Brille, wie wir die Realität sehen, verändert so extrem krass, wie wir etwas erleben, was vermeintlich eigentlich keine Fragen offen lässt. Und zwar hat das anhand von einem Raubüberfall gezeigt. Und zwar, da war ein Raubüberfall in den USA, ich glaube, an einer Tankstelle oder einem Kiosk oder so, ne? Und ein Typ geht rein und hinter der Kasse steht der Verkäufer und neben ihm sein Kumpel. Und der Typ legt die Knarre so auf den Dings und sagt so, und jetzt machen wir die Kasse leer und legt noch so, gibt denen so eine Tüte und sagt, ihr sollt alles da reintun. Die haben alles da reingetan, die Kohle. Der hat das genommen und ist rausgegangen und ist ins Auto gestiegen, ja, und abgehauen. So, der Zeugenbericht von dem Freund, von dem Verkäufer, der hinter der Kasse stand, die haben gesagt, der Typ sah so und so aus und der hatte die und die Knarre einstecken und so haben halt diese Informationen gegeben. Die Frau hinter, und der hatte irgendwie eine Jacke an, so eine schwarze Jacke. So, die Frau hinter dem Typ, die quasi hinter dem stand, hat nicht mal realisiert, dass da gerade ein Raubüberfall stattgefunden hat, weil die Knarre nicht gesehen hat, als er die so dahingelegt hat auf den Tisch. Und die hat nur gesehen, wie er ihnen die Tüte gegeben hat und die haben die Tüte voll gemacht und die dachten, ja, vielleicht, keine Ahnung, kennen die den
Besitzer, so, ne?
Irgend sowas halt, ne? Also so ganz komisch. Und dann hat sie im Nachhinein, als er dann aber erzählt wurde, was passiert ist, ist die einzige Information, die sie so richtig geben konnte, weil sie mal in dem Laden gearbeitet hat, der diese Designer-Klamotten verkauft von dieser Jacke, die er anhat. Das heißt, sie konnte genau die Marke und das Logo erkennen und konnte nochmal genau sagen.
Wie so ein Puzzlestück einfach noch hinzugefügt.
Richtig, sie hat dieses Puzzlestück hinzugefügt. Und das ist zum Beispiel etwas so, das würden andere gar nicht, da siehst du, die hatte eine ganz andere Brille von dem, was da gerade passiert und hatte ganz anderes Auge auf Details, ganz andere Puzzlestücke.
Ja, die hatte keine Angst vor einem Überfall wegen einer Knarre, sondern, ah, ist ja eine schicke Jacke.
Ah, diese Jacke, ach, da habe ich ja mal in dem Laden gearbeitet, den Laden gibt es ja nur einmal.
Ja, vielleicht spreche ich ihn mal an, frage nach der Telefonnummer, genau, hoch, jetzt ist er schon weg.
Na gut. Ja, schade, genau, so nach dem Motto, genau, richtig. Und ich meine, ganz normaler Moment, du siehst jemanden, der eine Gucci-Jacke trägt und du hast mal an einem Gucci-Laden gearbeitet, also fragst du sofort nach der Nummer einfach. Ja. Nee, aber es ist so einfach dieser, so interessant, wie unterschiedlich einfach die Wahrnehmungen sind. So, ne? Und die Typen, der Kollege von dem Verkäufer, den sein Vater hatte dieselbe Waffe, deswegen konnte der genau sagen, welche Knarre das war. Mhm. Ja? Und dadurch hatten die voll die guten Puzzlestücke und konnten den Täter überführen, weil er hat dann draußen noch das Auto gesehen. Die Frau hat nicht mal gesehen, dass der Typ mit einem Auto weggefahren ist. Er hat noch so das Auto gesehen und kannte das Auto, weil er irgendwie in der Werkstatt arbeitet. Also die hatten... Da sind so viele, weißt du, der Vater hatte die gleiche Knarre, also hat er das Modell sofort erkannt, konnte sagen, was es für ein Modell ist. Er arbeitet in der Autowerkstatt, kannte also das Automodell, konnte genau benennen, was es für ein Auto war. Und die Frau wiederum, die von dem eigentlich nicht mal, von diesem Überfall nichts mitbekommen hat, konnte genau sagen, was für eine Marke diese Jacke war. Ne? Und da siehst du, diese Menschen befinden sich alle in einem Radius von 2 Quadratmeter. Die sind mitten in derselben Situation, aber es passiert für die Menschen was vollkommen Unterschiedliches. Und sie haben einen ganz anderen Kenntnisstand über ein und dieselbe Situation. Und um jetzt wieder den Bogen zu spannen zu dem Porno, der dann damals im ersten lief. Genau.
Genau.
Also wir haben alle eine unterschiedliche Wahrnehmung und genau, der Typ argumentiert quasi, dass die ganzen Apostelgeschichten, die Evangelien gerade deswegen, weil sie einen Unterschied aufweisen und aber auch stringent sind und konsequent in den Unterschieden, der eine legt besonders Fokus auf das, der eine legt besonders auf Fokus auf das, so wie wir Menschen halt immer Fokus auf unterschiedliche Dinge legen. Und so sind die Geschichten stringent in der Art und Weise, wie sie Unterschiede wahrnehmen. Ja. Und deswegen belegt das eigentlich umso mehr, dass diese Überlieferungen tatsächliche Zeugenberichte sind und nicht irgendwas, was sich irgendwelche Leute aus den Fingern gesaugt
haben. So sind sie auch geschrieben. Deswegen empfehle ich, lest einfach mal rein. So, das sind zum Beispiel bei den Evangelien ja keine Sagen, so es war einmal, sondern die sind geschrieben wie Historiker, weil auch vor 2000 Jahren gab es Historiker, also Menschen, die das, was passiert ist, berichtet haben. So genau so sind diese Evangelien auch geschrieben. Diesen Anspruch haben sie. Was willst du dann?
Ich frage mich gerade so, ob so Historiker vor so, weißt du, so Hunderttausenden von Jahren, ob die dann so, ja, und dann wurde er von einem Dinosaurier angegriffen, weißt du, ob dann einfach irgendwann, wie weit diese, also bis wann gab es Historiker oder wann kamen die ersten Historiker raus?
Ja, also, boah, wenn
wann
du mich
wurde,
fragst.
Wann hat die Menschheit, wann wurde so...
Ja.
Was waren so die ersten historischen Übermittlungen, Überlieferungen überhaupt?
Mit Moses, wie heißt das gleich, wenn Gott dir eine Offenbarung schenkt? Ja, eine Offenbarung halt. Da hat Mose über die Entstehung der Menschheit ja geschrieben. Adam, Eva, ja, dann der erste Sündenfall sozusagen.
Aber diese Überlieferung ist ja wahrscheinlich aus einer Vision oder von einem...
Ja.
Genau, aber wirklich so Zeitzeugenvisionmäßig, weil vor Mose gab es ja bestimmt auch schon Leute.
Ja, die ersten, die halt irgendwas aufgeschrieben haben, meinst du?
Ich meine, es gibt ja schon Bücher, ich glaube sogar das I Ching zum Beispiel aus dem Chinesischen, ich glaube, das ist 5000 Jahre alt oder so. Also es muss ja eigentlich schon etliche tausend Jahre noch sogar vor dem Christentum Überlieferungen und Historiker gegeben haben, ja?
Ja, sehr spannende Frage. Könnte man jetzt in verschiedene Richtungen philosophieren.
Oder einfach googeln für 2 Sekunden. Man könnte philosophieren oder man könnte literally die Information in einer Sekunde Google herausfinden.
Und den ersten Wikipedia-Satz einfach für Bares nehmen.
Genau, genau. Und direkt so sagen, ah, okay, alle sind Nazis. Okay, einfach so. Wir haben herausgefunden bei der Überlieferung, alle sind Nazis. Einfach alle. Es gibt keine Nicht-Nazis.
Tatsächlich, ich habe jetzt, wo der Podcast rauskommt, die Folge wahrscheinlich schon online, hat jemand beim Kirchentag so gesagt, ja, an die AfD-Leute, wie könnt ihr denn dieselben Wörter benutzen, wie damals die Christen in der Nazi-Zeit auch, zum Beispiel eine normale Familie aus Mutter, Vater, Kind, eine natürliche Familie, das hat er sozusagen schon als Wörter genommen, die darauf hindeuten, dass man auch ein Nationalsozialist ist. Also nach der Definition sind sozusagen tatsächlich so ziemlich 90% alle, die halt nicht sagen, dass es unendlich Geschlechter gibt, Nazis.
Ja, ja gut, aber nach meiner Definition ist der, der das gesagt hat, auch einfach behindert. So.
Ja, beziehungsweise das, was er gesagt hat, ist halt einfach Quatsch. So. Ja, ja, ja,
ja, ja.
Und
nochmal diplomatisch.
Ja, 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 ja. um so ein bisschen
den Hass aus diesem Podcast wieder rauszunehmen.
Ja. Nee, weil guck mal, so, man kann immer so viel sagen und ob man das dann ernst meint oder nicht, weißt du, du weißt ja, in welcher Welt wir leben.
Ja,
so,
ja,
da kann man, vor allem, wenn wir unter zwei Leuten so Witze machen, dann weiß ich, dass du ihm in dem Moment jetzt gerade nicht die universelle Menschlichkeit abgesprochen hast und seinen Wert.
Nee, ich habe nur gesagt, ja, er ist behindert.
Genau, und um den Punkt nochmal tatsächlich von diesem Buch, was du gerade liest, zu schließen, welche Motive hatten die... Ich fühle mich gerade übrigens so, als würden wir nicht rechte Hetze salonfähig machen, sondern einfach legit das Christentum wieder reinhauen in die Gesellschaft. Und das feiere ich. Amen. Aber diese Motive, was könnte man denn davon gehabt haben, sich damals zu Jesus bekannt zu haben? Hm. In einem römischen Reich, wo gesagt wurde so, also auf Deutsch Heil und dann zu der Zeit Nero oder Ave Caesar, Ave, ne, also so, der Kaiser ist hier der König, geh weg mit Jesus. Das war damals die Attitüde. Und dementsprechend sahen auch die Früchte aus. Das heißt, wenn du gesagt hast, Jesus ist der König dieser Welt, Jesus ist es einfach. Ja, und du hast dann sogar noch erzählt, so dass er auferstanden ist, dass er lebt, obwohl die Römer ihn ja gerade ja nach Entscheidung der Pharisäer oder dem Volk dort auch gekreuzigt, getötet haben. Den Vorteil, den du davon bekommen hast, war, dass du kopfüber geköpft worden bist.
Genau.
Ja. Oder,
du hattest keinen Vorteil, dass du lügst. Oder du hattest keinen Vorteil, das Narrativ zu bestärken, dass Jesus diese Wunder tatsächlich gewirkt hat.
Ja.
Du wurdest nur dafür so.
Ja, ja. Also im Römischen Reich war das halt unter anderem ein Ding, dass man Menschen als Fackeln benutzt hat. Man hat Menschen an die Hauswand geklebt und angezündet. Ja, das war halt tatsächlich einfach so ein Ding.
Digga, im Mittelalter war einfach eine andere Zeit, oder? So.
Und heute so krass. Meine Pronouns, sorry, did you just announce my Zerle?
Zerle. Aber es ist so witzig, so, weißt du, die haben so, ist so krass, Alter, dass wir Menschen, also im Mittelalter einfach Menschen als Fackeln.
Vor allem Mittelalter, so vor 2000 Jahren, das war jetzt nicht ganz mit, aber ich weiß, was du
aber
meinst.
Aber es ist irgendwie funny, ist irgendwie fast schon witzig, so einfach so eine menschliche Fackel, das ist auf der natürlich unglaublich grausam, aber irgendwie ist es auch einfach witzig, dass Menschen einfach so.
Das ist noch dein altes Herz, was das lustig findet, sag ich mal.
Es ist irgendwie.
Es ist halt so absurd, dass es wieder so, Digga, so Menschen absurd. Wirklich, weil ich meine, wenn du die Menschen von damals jetzt fragen würdest, die würden ja dann nicht darauf reagieren mit, ja krass, jetzt wo du sagst, es ist voll absurd, sondern würden sagen, hä, natürlich, so, ich meine, sind unsere Feinde, so die töten ganz normal. So.
Aber das ist ja gut, das haben wir heute noch, dieses mittelalterliche Denken. Ich meine, das ist ja bei den ganzen Fachkräften, die Köpfe absäbeln dafür, dass jemand eine Mohammed-Karikatur gemalt hat, ist ja nichts anderes. So.
Wir auch nicht wissen, was an der russisch-ukrainischen Grenze alles passiert ist, von Russen auf Ukraine, aber vor allem auch von Ukraine auf Russen, was wir da nie erfahren auf einmal.
Natürlich,
so.
Natürlich. Oder
Leuten an die Laterne und so, das gab es auch dort.
Ja, natürlich. Also, oder in Deutschland, einfach auf unserem eigenen Boden. Ich meine, gehen wir jetzt mal von dem ganzen Bombardements aus. Ich meine, es gab heftigste Massenvergewaltigungen von den Russen und so ein Kram, ja, und die Alliierten, die haben ja auch Menschen vergewaltigt, ja, und das ist natürlich, darüber wird nicht so gern geredet, weil wir waren ja die Bösen und deswegen so, hey, also ich meine, komm, so, ihr könnt mal die Fresse halten, so, natürlich wurdet ihr vergewaltigt, aber guck mal, was ihr auch gemacht habt. Natürlich haben wir den Scheiß, also unsere Vorfahren haben diesen Mist auch gebaut, muss man ganz klar sagen. Man kann jetzt auf keinen Fall sagen, so, dass sich im Zweiten Weltkrieg nicht alle die Hände krass schmutzig gemacht haben, aber man muss auch klar mal ganz klar feststellen, dass hier, also dass es etliche Zeugenberichte gibt von wirklich Massenvergewaltigung auf den Straßen.
Deutschland bestand eigentlich nur noch aus Frauen. Frauen verlassen von ihren Männern und dann kam auf einmal eine Horde aus dem Osten, aus dem Westen, aber vor allem glaube ich tatsächlich auch aufgrund dieser so Attitüde, wir sind die Arier, wir sind jetzt besser als die Slaven und dann kamen die Slaven auf einmal in dieses Land voller Frauen und die sagen dann so, jetzt ist Rache, wir sind die Slaven, wir sind die krassen als die Arier.
Das gab es halt auch.
Ja. Da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen, das ist absurd.
Ich meine, die Jungen sind immer anfällig, das hast du ja auch während Corona gesehen. Ich meine, wenn eine Generation auf Corona reingefallen ist, dann sind es die Jungen. Ja. Ich meine, auch Alte, natürlich viele, aber trotzdem, wenn ich gucke, was die in den Unis gemacht haben, dass die echt die Essensbereiche getrennt haben zwischen geimpft und ungeimpft.
Oder so Marken, also so komische Markierungen auf den Händen oder Arm oder auf der Kleidung hatte, wer geimpft oder getestet war, das da auch so. Ey, und dann wirklich so mit Markierungen auf der Kleidung, also Ah, Digga, diese Zeit, das ist, ja, fühlt sich wie so ein Fiebertraum an. Das kann eigentlich gar nicht
gut sein. Aber das ist so krass, weil das hat einfach nochmal wirklich genau dieses Potenzial hochgespült nochmal, ja. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man gewisse Phänomene aus der Zeit mit der Zeit damals vergleichen kann. Und es geht nicht darum zu sagen, die sind gleich, aber du kannst halt gewisse Parallelen ziehen einfach. Wenn du eine Gesellschaft dazu bringst, andere Leute zu markieren aufgrund der medizinischen Entscheidung, die sie für sich treffen, und sie dann zwingst, sich zu markieren, abzusondern und sie nicht teilhaben lässt an der Gesellschaft selber, dann bist du nicht sehr weit entfernt davon, auch weiterzugehen, wenn es darauf angeht, also wenn es wirklich auch von dir gefordert wird, ja. Und es gibt keinen Anlass zu glauben, dass wir jetzt auch nur im Ansatz besser sind. Es gibt so viele Experimente, zum Beispiel dieses amerikanische Experiment, das hast du bestimmt gehört, wo die den Leuten Stromschocks gegeben haben, und also Fake-Stromschocks, das waren einfach nur Schauspieler, die so tun sollten, als wären sie jetzt geschockt werden. Und dann war da einer, der hat das gesehen. Und da war einer im weißen Kittel neben ihnen und der hat gesehen, okay, die Autoritäten, jetzt mach stärkeren Strom. Ja, und dann irgendwann hat der Typ da drin gebrüllt, hör auf, abbrechen, abbrechen. Mhm. Aber der Typ im weißen Kittel hat gesagt, mach weiter. Und irgendwie, ich weiß nicht, was der Prozentsatz war, aber ein überragend hoher Prozentsatz hat weitergemacht. Ja, und das sind keine Experimente, die vor 1000 Jahren passiert sind oder die zur Zeit das irgendwie 1945 waren, sondern das war irgendwie irgendein Experiment der letzten 20, 30 Jahre oder sowas.
80, 90.
Ne? Genau. Ja. Und wer wirklich glaubt, dass wir jetzt so viel weiter sind als in den 80ern oder 90ern, ja, also dann bist du einfach illusionär. Also dann liegst du einfach in
der Täuschung. Das gefällt mir schon mehr als behindert.
Ja, ja, ja.
Ja.
We'll aber ich nehme trotzdem nicht zurück, was ich vorher gesagt habe, und ich bestärke es noch einmal.
Nein. Super stark. Ich hatte zwischendurch auch 10 Gedanken, die ich jetzt dann noch hätte mit reindribbeln können. Wir haben Dittmar angesprochen. Alter, dieser Podcast ist auch schon wieder so vielschichtig in den ganzen Themen.
Aber geil, auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht.
100%. Vielleicht das nochmal als, wie wir von den Themen hin und her springen, als kleiner Gedankenanstoß als allerletzten, bevor ich dann auch nochmal eine Buchempfehlung raushaue. Die Jünger zum Beispiel rund um Paulus oder auch die das Evangelium geschrieben haben, die hatten tatsächlich einen Glauben, für den sie gestorben sind. Also denen wurde wie so die Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, so stehst du wirklich zu deinem Glauben? Weil wenn ja, drücke ich jetzt ab. Und die haben ja gesagt. Und das zu einem Thema wie der Auferstehung, dass ein Mensch, der tot war, auf einmal wieder zum Leben kam und da aus dem Grab rausgegangen ist und sie dann begegnet hat. So, diesen Glauben kannst du nur haben, wenn du den wirklich erlebt hast. So, das kannst du nicht auswendig lernen oder in einer Gruppendynamik oder so mit reinbekommen. Das musst du gesehen haben mit deinen eigenen Augen, um es zu glauben. Mhm. Und daran glaube ich, dass sie das tatsächlich gesehen haben und dafür auch in den Tod gegangen sind. Bis heute gibt es ja Christen, die, hey, Nordkorea, Christenverfolgung ist nach wie vor so ein großes Ding, nicht nur dort, sondern in ganz vielen Teilen der Welt, worüber auch einfach nicht gesprochen wird. Mhm. Jetzt gerade zuletzt ging ein bisschen rum, war in Afrika, glaube ich, ein Vorfall, wo einfach ein Dorf so, also ich glaube 30 Leute wurden da umgebracht, 30 Christen, die, ja, von radikal-islamistischen Leuten da umgebracht worden sind, so, juckt einfach gefühlt keinen. Aber all diese Gedanken, die sind einfach wertvoll, einfach mal sich dafür zu öffnen. Gerade dieses Buch, was ich lese, Warum Gott von Timothy Keller, hat mir auch nochmal viele neue grundlegende Gedanken. Das mag ich immer, wenn man so einfache Wahrheiten auf einmal so erkennt und entschlüsselt. Mhm. Das sind manchmal gar nicht so irgendwelche krassen Detailfragen, die irgendwo ganz weit weg stattfinden, sondern so wirklich grundlegende Erkenntnisse über Gott, über die Welt, über uns Menschen, die dann auf einmal so Klick machen. Mhm. Und dann fällt es ja auf einmal aus, wie so die Schuppen von den Augen, wie man sagt.
Ja, ja.
Das macht Spaß. Digga, ich bin jetzt langsam auch echt ein bisschen müde. Wir brauchen die Folge 3.
Ja.
Wir schauen mal, wie wir das jetzt auch zusammenschnippeln. Ne? Ey, zwei Stunden lädt man sowas hoch. Ich bin gespannt auch auf die Kommentare.
Ja, Leute, genau, wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass wir vielleicht auch mal bestimmte Themen konkreter ansprechen, dann schreibt die in die Kommentare, wir werden sie höchstwahrscheinlich ignorieren, aber trotzdem cool, wenn ihr Kommentare schreibt, weil das pusht den Algorithmus. Wir werden eventuell auch wirklich mal drauf Bezug nehmen, wenn da irgendwelche Sachen sind, die interessant sind. Wenn ihr vielleicht Fragen an uns habt, können wir die auch einfach mal so beantworten nebenbei im Podcast.
Und sonst generelles Feedback auch, weil wir sind, einfach auch nur zwei normale Typen, die so irgendwann...
Nee, wir sind schon krasser als ihr, aber wir sind schon anders, wir sind nicht wir, aber trotzdem, wir sind immer über, also...
ihr seid behindert. Du hast mit deiner Comedy angefangen, ich habe irgendwann angefangen, YouTube-Videos zu machen und jetzt sitzen wir hier und quatschen einfach über die Dinge, die uns interessieren. Wir haben jetzt keine Ausbildung in irgendwelchen politischen, TV-Talkshow, Seminare, wie man jetzt irgendwie schlau irgendwelche Themen erklärt, sondern wir wollen einfach ein bisschen...
Genau, wenn ihr Feedback habt für den Podcast so, zum Beispiel, ob wir zu unstrukturiert sind,
das glaube ich nämlich, sind wir safe,
viel,
aber das ist auch in Ordnung.
Oder
so,
ob wir zu viel springen für euch oder einfach, wenn ihr ein Gefühl habt, so hey, das ist voll cool. Also ihr könnt auch positives Feedback geben, natürlich, ist immer interessant.
Dass ich immer gleichzeitig anfange zu reden, wenn du gerade was sagen willst, so eine Dinge.
Genau. Oder umgekehrt, dass ich zu viel rede, kann ja auch sein, ich weiß nicht.
Nee, aber heute hast du wirklich einfach stark in Vollmacht geredet. Also, das war wirklich überragend.
Danke.
Habe ich richtig gefeiert.
Danke, Brother.
Brother. Dann, mein Lieber. Dann, aufs nächste Mal.
Genau.
Und wir machen weiterhin all die Sachen, die wir so erzählt haben, jetzt salonfähig.
Richtig,
das ist der Plan.
Genau. Also, dann bis zum nächsten Mal.
Au revoir. Ja, Timothy Keller. Warum Gott? Da hatte ich gerade nochmal drin.
Okay.
Und von dir, was war...
Ich hab's auch nicht gecheckt. Echt? Ja, hab's auch nicht gecheckt.
Ja, nach zwei Stunden gehen Dinge unter.
Ich hab jetzt so nebenbei erzählt. Also okay, Timothy Keller,
warum
Gott?
Und bei dir war es A Case...
Achso, Cold Case Christianity.
Aber liest du es auf Englisch?
Ja.
Nee, Digga, das geht nicht klar. Aber ist doch krass, gerade meintest du noch wie so ein Hauptschüler die einfachste Bibelübersetzung im einfachsten Deutsch und dann liest du aber auf Englisch. Aber du sprichst echt gut Englisch und Spanisch auch, das ist krass. Aber ja, das Buch wird es auf jeden Fall auch auf Deutsch geben, das ist ein ziemlicher Klassiker.
Gibt es auch auf Deutsch, genau, deswegen, ich habe es erst nicht auf Deutsch gefunden, deswegen habe ich es nur auf Englisch bestellt.
Okay.
Und jetzt sehe ich es halt auf Englisch, passt schon. Also wie gesagt, Cold Case Christianity, wenn ihr das, gibt es auch auf Deutsch, definitiv. Bin jetzt zu faul herauszufinden, wie dieser Titel auf Deutsch heißt, so strengt euch mal selber an. Ja, ihr seid schon erwachsen, ja, gebt nicht auf den Keks mit irgendwelchen. Nikola, kannst du mal rausfinden, wie es auf Deutsch
manchmal bei Instagram-Stories, ne? Da steht dann wirklich so in meiner Story irgendwie dieser Location-Ding, so Kroatien.
Ja.
So ganz groß, genau darum geht's in der Story. So ein Bild am besten mit einer kroatischen Flagge und so.
Wo bist du gerade?
Hey, na, sieht schön aus. Wo ist es?
Ja, genau. Oder so, ich poste ein neues YouTube-Video und schreib so, YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal.
Ja.
Und dann so,
wo finde ich das Video?
Hast du mal einen Link?
Ja.
Bro,
ja.
Geh auf meinen scheiß YouTube-Kanal, da hast du den Link, Alter. So, okay, aber...
Ja, aber das sind auch so Fälle, man kann es irgendwie nicht übel nehmen, weil das ist so unschuldig, wie die das so reintippen, so richtig ehrlich, so noch mit so einem Smiley, hey du, aber ich weiß, du hast gerade den Link zu deinem YouTube-Kanal der Story markiert, aber kannst du mir noch mal sagen, wo ich das Video finde?
So? Neben denen haben die so eine Blumenvase, da kommt so eine Sonnenblume raus und die singen, und die laufen so durch ihr Leben so la 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 la. Ein neues Video vom KZ der Neuzeit.
Wohin?
Auf dem YouTube-Kanal. Ja. Wo ist der Link?
Ja. Ganz
nachdem
genau,
sie,
wahrscheinlich war da die Katze. Da war sie im Spiel. Nee, aber
genau,
auch
die Katze
auch
der
da.
Neuzeit.
Alles Verständnis. Katzenminze der Neuzeit. Nee, nur Verständnis auch für die ältere Generation, die jemand gar nicht klarkommt. Stell mal vor, wir in 50 Jahren, so, da gibt's auf einmal irgendwelche, so alle denken nur noch mit irgendwie so KI-Gehirn-Chips und so und wir kommen gar nicht hinterher. Ach, keine Ahnung, wie das alles wird.
Ja, das wird was für die nächste Folge, die wir dann nicht aufnehmen.
Na dann, wieder schon reingehauen, ne?